Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Werder Bremen gegen Bayern München ist der Klassiker der Liga. Kein Spiel gab es häufiger. Die Partie gestern war das 118. Duell dieser beiden Teams und selten waren die Gegensätze so groß. Werder Bremen versinkt immer weiter im Abstiegskampf, war gestern letztlich chancenlos, während die Bayern ihre glänzende Ausgangsposition in der Liga weiter festigten. Sie sind jetzt in allen drei Wettbewerben aussichtsreich dabei und das bedeutet, eine Saison für die Geschichtsbücher winkt. Das sind unsere Themen. Der Traum vom Triple, souveräner BVB. Am Freitag gab es ein glattes 4:0 gegen Mainz und die wilde zweite Liga bewegt sich ganz schnell in alle Richtungen. Schalke ist nach dem Sieg heute wieder Tabellenführer und Fortuna Düsseldorf hoffte vor der Saison auf den Aufstieg und ist jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Das ist unsere Runde. Der deutsche Rekordnationalspieler, der Sky-Experte Lothar Matthäus, glaubt, das Triple für die Bayern ist möglich. Ein herzliches Willkommen auch an Christian Falk, Fußballchef der Bild, Podcaster. Und er glaubt, Serhou Guirassy, der Torjäger, wird oder plant, den BVB im Sommer zu verlassen. Ein herzliches Willkommen an Sven Mislintat, Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, früher unter anderem tätig für Borussia Dortmund, für den VfB Stuttgart und auch für Arsenal. Und er sieht bei Fortuna eine deutliche Entwicklung nach vorne. Und der geschätzte Kollege Kai Dittmann, der gestern Werder gegen Bayern kommentierte, findet das Verhalten von Leon Goretzka, auch darüber werden wir sprechen, ist vorbildlich. Herr Mislintat, gestern, beziehungsweise Sie haben bei den Clubs gearbeitet, die ich eben schon aufgezählt habe. Macht denn auch die zweite Liga Spaß?
Ja, ist ja für mich das zweite Mal. Ich durfte oder musste mit dem VfB Stuttgart hier absteigen, kurz nach Ankunft. Ist eine unfassbar faszinierende, ihr habt es wilde Liga genannt, mit ganz viel Tradition, ganz viel Ambition bei vielen. Aber natürlich auch, wenn so viel Ambition zusammentrifft, wird sich nicht alles erfüllen, was man so vorhat.
Was haben Sie denn vor mit Fortuna? Wohin soll der Weg führen?
Ja, es geht um nichts anderes zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe auf Platz 17 bin ich dazugestoßen. Es geht um nichts anderes, als die Saison zu retten und dann zu schauen, was möglich ist.
Sie gelten als streitbarer Typ. Gefällt Ihnen das?
Ja, ich glaube, ich habe eine gewisse Art von Persönlichkeit. Streitbar wird immer negativ behaftet. Ich finde, die beste Idee, um die muss man ringen und die findet sich nicht im Konsens. Da bin ich sicherlich ganz nett sozialisiert in der Konstellation mit Michael Zorc und Jürgen Klopp. Von daher habe ich ganz gute Lehrer gehabt.
Streitbar heißt ja auch eine klare Meinung zu haben und das ist bei einem Fußballtalk immer eine sehr, sehr gute Sache. Gerne. Lothar, das Triple ist möglich für die Bayern. Womit begründest du diese These?
mit der Leistung, die wir Woche für Woche eigentlich sehen, mit einigen Ausnahmen, aber die gehören auch dazu. Die haben früher dazu gehört. Man kann jetzt eigentlich nie eine Saison perfekt spielen. Das geht nicht. Man hat ab und zu mal dann ein Spiel drin, das die Bayern ja gehabt haben in den letzten Wochen vor den Spielen. Also ja, zu Hause gegen Augsburg, normalerweise verliert man nicht. Dann in Hamburg beim Aufsteiger ist man ja auch als Favorit reingegangen. Aber haben sie ein bisschen so sich ja vielleicht 5-10% weniger, noch mal einen Schritt weniger gemacht, viele Torschüsse zugelassen, viele Chancen zugelassen, nicht so aggressiv gespielt wie jetzt auch zum Beispiel gestern in Bremen, vor allem in der ersten Halbzeit, wo sie dann den Grundstein legen. Und international haben sie es auch gezeigt gegen die Großen. Für mich, Bayern München hat eine Mannschaft, wo jetzt vor allem alle fit sind. Ich hoffe, dass sie auch alle fit bleiben, nicht so wie im letzten Jahr, wenn man dann im Halbfinale oder im Viertelfinale bei Inter Mailand spielt, dass dann wichtige Spieler fehlen. Und wenn sie von der Verletzungssorge befreit sind oder im Endeffekt nicht so verschont bleiben und nicht so wie im letzten Jahr, dann sehe ich sie sowohl in den nationalen als auch im internationalen Wettbewerb als eine der großen Favoriten.
Manuel Neuer, apropos Verletzung, schied gestern zur Halbzeit aus. Blessur an der Wade, das haben wir gestern schon im Live-Spiel bei Kai auch gesagt. Jetzt ist die Verletzung also dann doch ein Tick stärker, also ein Faserriss in der Wade. Er wird voraussichtlich 2-3 Wochen ausfallen. Was bedeutet das für die Bayern?
Sie haben einen guten Ersatz. Sie haben vor allem Vertrauen zu diesem Ersatz. Und das ist wichtig. Das fühlt Urbich auch, dass er nicht nur vom Trainer, sondern auch von den Mannschaftskollegen anerkannt ist, dass er seine Leistung bisher gebracht hat. Auch gestern hervorragend gehalten in der zweiten Halbzeit. Und wäre natürlich schön, wenn Manuel es schaffen würde bis zum Spiel in Dortmund. In zwei Wochen ist er dieses Top-Spiel.
Traust du ihm das zu?
Ja, zwei Wochen, du kannst es schaffen. Bayern München hat ein Ärzteteam, die schon in Rekordzeit die Spieler wieder hinbekommen haben. Und wir wünschen es ihnen alle, dass er in Dortmund in zwei Wochen dabei ist. Aber es wird ein Wettlauf mit der Zeit.
Wenn es einer schafft, dann Manuel Neuer. Kai, du hast es gestern in der Halbzeit schon so gespürt, ne? Du hast das Aufwärmen beobachtet. Wann war dir klar, dass es da einen Wechsel geben könnte?
Ja, erstmal gar nicht, weil dann Jonas Urbich wieder zur Bank gegangen ist und ich dachte, der hätte sich nur mal so sporadisch ein bisschen vorbereitet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Information, es geht nicht weiter, relativ spät kam, was mich dann wundern würde. Weil der hat kein wirkliches Aufwärmprogramm gemacht für einen Torhüter. Das machst du eigentlich normalerweise ein Stück weit anders. Und dann ging alles ganz schnell. Und so wie Lothar sagt, der war halt super schnell da. Das ist seine Qualität. Ja, mit ganz wenig Praxis auf der allergrößten Bühne wirklich top zu performen, mit kleinen Ausnahmen. Aber die muss man einem 22-Jährigen auch geben. Auf der anderen Seite, so optimistisch wie ihr, bin ich bei Manuel Neuer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich hoffe es natürlich auch, weil ich will die Besten da beim Topspiel in zwei Wochen auf dem Feld sehen.
Ja. Also Neuer ist Neuer, er kann das schaffen in zwei Wochen. Was glaubst du?
Ich glaube, nicht jeder hat so einen Körper wie Lothar. Ich glaube, Lothar hätte es geschafft. Bei Manu Neuer habe ich auch nochmal nachgeschaut. Also der hatte das ja auch vor gar nicht so langer Zeit schon mal. Da hat er vier Wochen gebraucht. Mhm. Hat immer auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Und ich sag mal, bei der Art von Verletzung sagt man eigentlich 3 bis 4 Wochen. Da bin ich eher bei 4 Wochen und ich sehe ihn da nicht im Spitzenspiel.
Du? Ich gehe mit. Mit beiden Aussagen natürlich ist ja klar, sowohl über Lothar als auch über Manuel Neuer. Verletzung in der Wade kann fies sein. Ich bin sehr sicher, dass Manuel alles dran setzen wird, dabei zu sein. Und dann ist halt die entscheidende Frage, vielleicht sogar den Punkt rüber, zu ehrgeizig. Also das ist schon wirklich eine knappe Kiste.
Hast du sowas mal gehabt und dann auch geschafft?
Also welche Verletzung habe ich nicht gehabt? Das weiß man nur nicht, weil ich so lange gespielt habe. Das hat immer nach wenig ausgesehen, aber ich habe 12 Operationen gehabt. Natürlich dann auch Muskelverletzungen. Ja, das waren Zerrungen, ja. Leicht angerissen, mittel angerissen, stärker angerissen, ja, Heilfleisch, kommt vieles zusammen. Und ich sage ja, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich habe nicht gesagt, er spielt gegen Dortmund. Wir wünschen es uns alle, dass er spielt, dass er wieder zurückkommt. Ich wünsche es nicht nur Manuel Neuer, ich wünsche es jedem Spieler, weil ich weiß, was es bedeutet, verletzt zu sein, zuschauen zu müssen, wieder hinarbeiten über den Kraftraum mit den Physiotherapeuten, im Aufbautraining. Das ist eine harte Zeit für jeden Fußballspieler. Aber wie gesagt, es kann 2 Wochen dauern, aber auch, bin auf Christians Seite, es kann auch 4 Wochen dauern. Und wichtig ist, dass er wieder zurückkommt, weil es eben dann auch diese Spiele gibt, diese internationalen Spiele. Und die sind für Bayern München, ich will nicht sagen, wichtiger wie das Spiel in Dortmund. Aber da will man Manuel ganz sicher dabei haben. Und deswegen wird man auch bei ihm kein Risiko eingehen, weil man, wie gesagt, Urbich vertraut.
Kann denn, bei allem Respekt vor Urbich, Kai, der FC Bayern auf Strecke schon auf Neuer verzichten? Oder ist es eher so, wie Lothar das andeutet, in den ganz, ganz großen Spielen sollte er nach wie vor dabei sein?
Absolut meine Meinung. Also für mich ist er der Beste. Ja, und ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich dann bei euch dann im Pokal gehört habe, dass er nach dem Pokalspiel, dass er die WM abschreibt. Da hätte ich ihn auch wirklich noch gerne gesehen. Ja, als Torwart, als Führungsspieler, als Gesicht, als alles halt einfach mal. Und es kommt ja noch eine Geschichte mit dazu, die nicht thematisiert wird, die was auch Gründe hat. Du hast ja im Grunde im Moment 1,5 Torhüter nur noch dahinter. Mit Urbich natürlich ein Riesentalent. Sven Ulreich hat halt seine eigene Geschichte und da musst du eben dann ein bisschen gucken, wie du dann wirklich auch damit umgehst. Ich kann nicht sagen, ob er wirklich schon auf Wettkampfniveau nach diesem schweren Rückschlag schon wieder verfügbar ist. Es ist ein bisschen her, nur trotzdem, jeder der Eltern ist weiß, das steckt einfach so mit drin. Und das war so mein erster Gedanke, den ich hatte, dass du mit Urbich ja einen wirklich sehr, sehr guten Vertreter hast, aber eben gucken musst, was mache ich dann danach. Und eine Sperre, eine Verletzung, eine Erkältung, Magen-Darm ist ja immer drin.
Ja, also ich glaube, er wäre schon wieder so weit, ist ja klar. Aber ich glaube, langfristig, und da haben Lothar, wir beide vor kurzem erst mal darüber geredet, müsstest du natürlich eine Lösung finden. Du hast natürlich in der Hinterhand noch den Nübel, du hast noch den Peretz.
Das geht jetzt um die Saison halt, ne?
Ich weiß nicht, in dieser Saison, glaube ich, reicht es. Ich glaube, dafür ist er da, dafür ist er, hat er den Vertrag. Aber langfristig muss man da definitiv was machen. Und
glaubst du, er hängt noch ein Jährchen dran?
Bei Ulreich oder bei Neuer?
Bei Neuer.
Ja, das muss ich sagen, habe ich das erste Mal jetzt wirklich Zweifel gehabt. Ich hatte ihm ja die Frage gestellt nach der WM und mich hat dann überrascht, mit welcher Deutlichkeit, es hieß ja immer, ja, das hat er schon so öfter gesagt, hat er aber nicht so deutlich gesagt.
Er ist halt zurückgetreten.
Genau, also er hat dann immer wieder auf den Rücktritt verwiesen, aber hat dieses Hintertürchen sich immer noch offen gelassen. Jetzt, auf einmal, dass er plötzlich so klar war, waren wir, glaube ich, alle überrascht. Und da frage ich mich, wo jetzt der Auslöser ist, warum macht er es jetzt? Hat er vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass er sich mit dem Rücktritt jetzt ernsthaft beschäftigt. Ich habe ein bisschen auch in die Mannschaft reingehört. Die sagen 50-50. Vorher hätte ich immer gesagt, der hängt auf jeden Fall noch ein Jahr dran. Der hat einfach noch diese Körperlichkeit, diese Lust. Aber jetzt, wo die Sachen so ein bisschen zusammenkommen, habe ich erst meine ersten Zweifel, dass er vielleicht dann doch nicht weitermacht.
Teilst du den Eindruck?
Ja, wir wünschen uns, dass er weitermacht. Ich glaube, ganz Deutschland, auch der Nicht-Bayern-Fan, wird sich wünschen, dass er Manuel Neuer noch ein Jahr dranhängt. Aber das muss der Spieler jetzt selbst entscheiden. Ich habe es auch damals im ähnlichen Alter für mich selbst entschieden. Mir hat die Motivation gefehlt in der Bundesliga, habe dann einfach was anderes gesucht. New York, ein Jahr, eine Saison, tolles Erlebnis. Ja, es war toll, ja, es war einfach was anderes. Ich war nicht mehr glücklich, wenn ich von zu Hause morgens zum Training gefahren bin. Dann habe ich mir gedacht, schon wieder der gleiche Weg, schon wieder diese rote Ampel, schon wieder die Schranke geht hoch. Es war einfach, der Kopf war nicht motiviert. Und deswegen habe ich Franz Beckenbauer damals gebeten, dass wir meinen Vertrag früher auflösen, wie lange er gelaufen wäre. Und das war aber vorher auch schon ausgemacht zwischen uns beiden. Und es war für mich wirklich eine Befreiung irgendwie in diesem Moment für meinen Kopf, dass ich da jetzt dann wegkomme von dem, was ich kenne über Jahre hinweg, um noch mal... Ich wollte nicht aufhören.
Aber so wirkt Neuer nicht auf mich.
Ja, er hat Spaß. Er sieht man ja, wann war es? Am Mittwoch im Pokalspiel, sagt er den Spieler, hol mal den Ball, so ungefähr. Das war so eine Situation im Pokalspiel gegen Leipzig. Und dann auch, wie er den Ball hinten gegen Hamburg rumschmeißt, wie ein Handballspieler und so weiter. Er hat Spaß dabei. Er lacht, er klatscht sich ab mit seinen Kollegen, mit den Ersatzspielern. Er freut sich. Er bringt hervorragende Leistungen. Also, wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die er ganz, ganz alleine treffen muss. Und da lässt er auch wahrscheinlich keinen zweiten reinreden. Hat Familie, hat ein Kind zu Hause. Vielleicht sind andere Dinge wichtiger geworden, auch mit der Zeit, wie nur der Fußball.
Ich glaube, das Gute ist, wir werden es bald wissen. Bei der nächsten Länderspielpause ist es so vereinbart, dass man sich mit dem Club jetzt zusammensetzt. Mhm. Hat er dann auch seinen Geburtstag, wird dann 40. Und dann, sagen wir so, vielleicht Ende März wissen wir dann, wie es mit Manuel Neuer weitergeht.
Wie blicken Sie drauf?
Also erstmal, glaube ich, können die Bayern komplett entspannt sein mit 3 Torhütern dieser Güteklasse. Also jetzt mal für diese Saison, unabhängig davon, was über den Sommer hinaus passiert. Und ich finde, bei Manuel Neuer kann man sich alles vorstellen, dass er verlängert, dass er auch vielleicht mit einem Triple aufhört. Aber auch die Möglichkeit dürfte man ja auch in Betracht ziehen, dass er etwas Ähnliches macht wie Thomas Müller und sagt, vielleicht ist auch die MLS für mich nochmal, ähnlich wie du es auch gemacht hast, Lothar, nochmal zum Ende meiner Karriere nochmal ein Thema. Das Gute ist, er hat ja alle Zeit der Welt, das zu entscheiden.
Ja, also ich glaube, ihm ist ganz wichtig, dass er das entscheidet, dass er dann auch sozusagen die Kommunikationshoheit hat. Und Stand jetzt in den nächsten 2 Wochen, 3 Wochen, das werden wir dann sehen, müssen die Bayern auf ihn verzichten. Und was das für den Klassiker bedeutet, das wird man dann Tag für Tag im Grunde genommen näher erfahren. Jetzt schauen wir noch mal zurück auf das Spiel gestern, auf den Klassiker. Werder gegen Bayern, Vinkovic-Čanić, der aber dann doch in Summe relativ einseitig war.
Das war schon eine klare Sache zwischen Bremen und den Bayern.
Erstmal haben, glaube ich, alle bekommen, was sie erwartet haben. Eine dominante Münchner Mannschaft.
Ja, guter Sieg.
Eine Geschichte dieses Sieges schreibt er, Lennart Karl. Mal wieder in der Startelf gegen Werder.
Ja, der kommt nach innen, der kleine Karl, und Kontakt ist immer. Und dann gibt es ja einen Elfmeter. Und das tut mir leid, weil das haben wir gar nicht gebraucht heute.
Eine weitere Geschichte schreibt Harry Kane mit einem Tor und einem zweiten Tor. Und mit jetzt 26 Toren weiter auf dem Weg, sich Lewandowskis 41-Tore-Rekord zu holen. Alles ist möglich. Die Saison ist natürlich noch lang. Das ist ein Wahnsinnsrekord, aber ich bin gut drauf und es ist natürlich toll, dass ich dem Team heute wieder helfen konnte. Wir werden sehen. Die dritte Geschichte schreibt Leon Goretzka, der nicht mehr oft zum Zuge kommt, in Bremen aber trifft und ausgelassen feiert.
Wir sind in diesem Tunnel und wir werden mal gut leisten, mal schlecht leisten, aber Hauptsache ist, wir marschieren weiter, immer weiter, und Wenn die Mannschaft so drauf ist, wie die jetzt sind, dann können wir viel gewinnen.
Gänzlich chancenlos ist Werder gegen die Bayern nicht, aber wer im Weserstadion sich erinnert an die vielen großen Spiele, in den guten alten Zeiten, an epische Dramen, Kämpfe auf Augenhöhe und an große Werder-Siege, der konnte diesmal schon etwas wehmütig werden, denn derzeit geht es für Werder nur um eins.
Hat Werder die Mittel, um die Klasse zu halten?
Ja, klar. Wie gesagt, jetzt halt werden wir sehen, die nächsten 5, 6, 7 Wochen, werden wir schauen, ob wir eine Mannschaft sind, wovon ich sehr stark ausgehe. Und da wird sich entscheiden, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht.
Es ist für Bremen das 13. sieglose Spiel in Serie und für den neuen Trainer im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Die Ansprüche werden auch nicht unbedingt höher.
Ich fand, heute sollten wir und haben wir dafür gearbeitet, um in den nächsten Wochen halt auch vielleicht mit einem etwas besseren Gefühl reinzugehen.
Gefühle spielen auch für Leon Goretzka eine Rolle.
Ich glaube, wir haben einfach die Saison das Gefühl, dass alles möglich ist.
Ganz groß ist auch Triple?
Ja, Triple, klar. Also am Ende des Tages sagen wir es ja sogar am Anfang der Saison, dass wir immer alles gewinnen wollen. Und ich habe das Glück, schon einmal dabei gewesen zu sein, als wir 6 Titel in einer Saison geholt haben. Und ich weiß, was für eine geile Zeit das war. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir damals gesagt haben, wir wollen das alles unbedingt noch einmal erreichen mit Fans zusammen.
Für die einen war es nur ein weiterer Sieg auf dem Weg zu möglicherweise allen Titeln. Für die anderen hieß es gestern, alles versuchen, nicht viel erwarten, aber den Tag dann auch möglichst schnell abhaken.
Und jetzt ist alle zusammen Abstiegskampf einfach schaffen.
Wenn das aber nur so einfach wäre, Werder.
Ja, aber alles andere als einfach für Werder sind einfach zu harmlos. Haben jetzt die Spiele gegen die unmittelbare Konkurrenz, werden wir auch gleich besprechen. Gleich auch Harry Kane, einmal noch Lothar. Wir haben ja so die schönen Bilder aus der guten alten, aus der Schwarz-Weiß-Zeit gesehen. Ich habe einen Tipp, aber welches war dein Spiel der Spiele gegen Werder?
1986, der 33. Spieltag in Bremen. Kurz ob 11 Meter an dem Pfosten in der letzten Minute wären sie Meister geworden oder gewesen. So hatten wir die Chance, am 34. Spieltag die Meisterschaft zu gewinnen mit Bayern. Wir mussten zu Hause gewinnen gegen Borussia Mönchengladbach. Unsere Pflichtaufgabe haben wir gemacht, 6:0 gewonnen. Aber Werder Bremen musste in Stuttgart verlieren. Karl Algeber, 2 Tore geschossen, 2:1 für Stuttgart. Hat genau gepasst. Bayern München Meister, Werder wie so häufig Zweiter.
Kleine Spitze, ne, man höre. Ich habe die Wette gegen mich selber gewonnen. Ich habe auf dieses 86er-Spiel getippt. Jetzt Harry Kane, haben wir ja eben im Beitrag auch gehört. Der Rekord könnte wackeln. 41 Tore von Robert Lewandowski. Felix Fischer heute bei uns für Social Media unterwegs. Glauben die Fans daran?
Tatsächlich tendenziell ja. Ich wollte das auch gerade nochmal sagen. Er ist einfach in absoluter Topform. Diese 500 Karrieretreffer sind eine unglaubliche Zahl für Verein und Nationalmannschaft. Eben können wir nur nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. In der Bundesliga steht er jetzt schon bei 26 Saisontoren, genau gleich mit Lewandowski damals bei seinem Rekord. Der stand nach 22 Spieltagen eben auch bei diesen 26. Jetzt hat er noch 12 Spiele Zeit, um diese 41-Tore-Marke zu knacken. Und die Fans glauben tendenziell dran. 73% sagen ja, 27 nein. Ich persönlich glaube übrigens auch, dass er es schafft. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz zurück auf Manuel Neuer, auf die Verletzung. Wir haben es gehört, Muskelfaserriss wird ein bisschen ausfallen, möglicherweise dann auch der Klassiker ohne ihn. Und es ist nicht das erste Mal, hat jetzt in den vergangenen 2 Jahren ungefähr zum 5. Mal schon muskuläre Probleme. Hier und da macht sich die knapp 40 dann eben so langsam vielleicht bemerkbar. Aber der FC Bayern ist gut gerüstet, haben wir auch schon gerade in der Runde gehört und sehen auch die Fans genauso. Gute Besserung, zum Glück hat man mit Urbik einen sehr guten Ersatz, daher mache ich mir keine Sorgen. Das von dem Bayern-Fan Jonas Urbik auch als GIF und drunter gepostet. Gute Besserung an Neuer, kann Jonas noch mehr sich beweisen. Also die Bayern-Fans machen sich keine Sorgen, auch nicht mit Blick auf den Klassiker, der ja dann in 13 Tagen über die Bühne geht in Dortmund.
Möglicherweise machen sie sich Sorgen, wie lange Harry Kane in München bleibt, aber das ist wieder ein noch anderes Thema. Kai, du durftest gestern vor Ort die Schusstechnik von Harry Kane bewundern. Was macht ihn gerade im Abschluss so außergewöhnlich?
Dass er, glaube ich, einfach total fest ist im Fuß und gar nicht groß überlegen muss. Da wackelt auch unten nichts bei dem. Es wurde im Elfmeter so, besser kannst du ihn einfach nicht schießen. Wenn du aus 11 Metern mit rechts ins linke Außennetz den Ball schießt, dann musst du ja schon mal einen unfassbaren Winkel gehabt haben. Das war bei dem zweiten Abschluss genau dieselbe Geschichte. Die totale Ruhe vor diesem zweiten Tor, hat geguckt, wo ist denn da eigentlich mal eine kurze Lücke, und schießt sie dann rein. Schusstechnik optimal. Ja, das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist, können die nicht irgendwann bremsen? Das ist nicht mit dem Tor schießen. Nein, weil das ist ja ein Spieler, ein Mittelstürmer, der jedes Drittel bespielt. Das meine ich ja damit. Ja, der klärt hinten bei einem Eckball, der erobert hinten Bälle in der 85. Minute bei, da war Chance, glaube ich, 6-1 gegen Wolfsburg. Und dann, der fängst ja auch an, dich zu erschrecken. Der baut als Sechser auf der Kimmich-Position das Spiel mit auf. Ja, es gab eine Szene, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Wolfsburg oder Mainz war, wo er hinten den Ball erobert, an der Mittellinie den Pass spielt und am Ende das Tor macht. Also der ist innerhalb von einem Spielzug in allen drei Dritteln verfügbar. Ja, und auch so, dass es danach zu einem Torerfolg führt. Da mache ich mir in seinem Alter, ich bin jetzt unwesentlich älter, mache ich mir ein bisschen Sorge, hält er das durch bis zum Schluss, damit er diese 41 Tore schafft. Weil das ist schon auch ein Riesenaufwand bei aller Freude und ich gucke das unglaublich gerne, wenn Leute, Mittelstürmer mit der physisch technisch so gut sind.
Absolut, das hat so was Lässiges, Fließendes. Sie haben ja eine Geschichte mit Robert Lewandowski, den haben Sie damals zu Borussia Dortmund gelotst, geholt. Sie haben ja so ein nettes Spielchen. Ist der beste Lewandowski so gut, besser oder schlechter als der beste Harry Kane?
Das ist Jammern oder ein Vergleich auf dem allerhöchsten Niveau. Ich glaube, die Spieler unterscheiden sich noch ein bisschen. Levy ist noch mal in seiner Härte und Abgezocktheit, also auch im Infight und so, natürlich auch noch mal eine absolute Vollmaschine und hat das über Jahre in unterschiedlichen Ligen geliefert. Bei Harry kommt dieses Zehner-Gen und Kai hat es gerade beschrieben, fast auch noch so ein Achter-Gen mit rein, in so eine Playmaking-Position zu kommen und von da halt auch alles noch mal zu steuern. Und das hat Levy meines Erachtens deutlich weniger gemacht. Aber auch dem hat gut getan.
Eine 9,5 in Dortmund gespielt.
Genau,
gut,
ja. Ne? Genau, also es ist schon... Ja, den einen oder den anderen nimmt man beide gerne, glaube ich.
Aber man darf nicht vergessen, müssen natürlich auch dementsprechend in einer Mannschaft spielen, die funktioniert. Harry Kane, ich glaube auch, dass er schafft, darf natürlich keine Verletzung haben.
Ja, du
keine
glaubst,
Verletzung.
Er bricht den Rekord?
Ich glaube, dass er ihn bricht, ja, weil die Spielfreude von Bayern, dieses Gesamte, das macht ja mit jemandem was. Aber Verletzungsgefahr. Manuel Neuer hat sich gestern verletzt, fällt 3-4 Wochen vielleicht aus oder auch vielleicht nur 2, das haben wir dahingestellt. Dann fehlen ihm vielleicht 3 oder 4 Spiele und dann wird es natürlich schwierig. Also ich würde es ihm gönnen, weil er eine andere Art Mittelstürmer ist, auf höchstem Niveau. Ich will es nicht wiederholen, da kann man nämlich noch vieles dazu dichten und dann ist die ganze Sendung vorbei. Also Harry Kane ist ein Wahnsinn einfach und eine Bereicherung vor allem.
Und du glaubst, wenn er fit bleibt und er
wenn
spielt ja clever, dann schafft er es.
Wenn er spielt, ja. Und er muss ja auch hoffentlich noch viele Champions-League-Spiele machen mit Bayern. Ja, da gibt es ja auch noch einiges zu erledigen. DFB-Pokal Maximum 2, Champions League Maximum 7. Also es sind ja noch mal 9 Spiele in den nächsten 3 Monaten. Das ist schon, auch er wird nicht jünger. Ich glaube, er ist 32, wird 33. Ja, ja. Und, aber trotzdem, der Trainer weiß, wie er ihn einzusetzen hat. Er wird nicht alle Spiele 90 Minuten durchspielen. Aber ich glaube, wenn er sich nicht verletzt, aufgrund der Mannschaft, der Zubringer für die Bälle und seiner Freiheit, die er genießt beim Trainer, glaube ich schon, dass er die Möglichkeit hat, diese 41 Tore von Robert Lewandowski zu überbieten.
Ich habe gestern so am Spielfeldrand gedacht, das könnte ja die Saison seines Lebens werden, des so lange titellosen Harry Kane, denn es kommt ja noch eine Fußball-Weltmeisterschaft hinterher und die Engländer sind ja auch nicht ganz chancenlos. Ne? Also das wäre ja für Kane jetzt wirklich, also die Dinge sind ja an einem Punkt, wo geerntet werden könnte. Ist das richtig betrachtet?
Ja, und vor allem muss man sagen, in welcher kurzen Zeit der das adaptiert hat, was der FC Bayern ist, dieses Siegergehen. Ich meine, der kam als... Es klingt jetzt gemein, aber er ist einer der großen Verlierer, einer der besten Fußballer aller Zeiten und noch keinen Titel. Und jetzt geht er dieser Mannschaft als Führungsspieler voran. Und es ist unfassbar, auch bei diesen Interviews, die wir gerade gesehen haben, der macht kein Geheimnis draus. Der will gewinnen um jeden Preis jetzt. Er hat es wirklich gleich nach der ersten Meisterschaft in Bayern gesagt, jetzt will er mehr, jetzt weiß er, wie das ist. Und Thomas Tuchel, der ist so dankbar, ihn in seiner Mannschaft zu haben, der diese Engländer, wo ja vielleicht auch dieses Gen so ein bisschen gefehlt hat immer in den letzten Jahren, die waren ja schon so oft nah dran, jetzt von Harry Kane in die Mannschaft gebracht wird und vorgelebt wird. Also ich glaube auch, dass Harry Kane wirklich einen goldenen Sommer leben könnte.
Du hast ja in England gearbeitet. Mir fällt bei Kane auf, dass der so super professionell liefert, liefert, liefert. Ich habe von dem noch nie gehört, dass man irgendwie mal 2, 3 Spiele braucht, wo man mal durchschnauft oder so. Du hast das Gefühl, es geht immer weiter. Wird das in der Premier League noch einen Tick mehr forciert als hier, weil einfach das Durchschnittslevel, ohne der Bundesliga zu nahe zu treten, dann doch noch Mühe drüber ist?
Ja, nicht nur in der Intensität und der Qualität der Spiele und der Spieler, sondern ja auch noch mehr Wettbewerbe, 2 Pokalwettbewerbe, teilweise mit Hin- und Rückspielen. Also da ist selbst, wenn du mit den Spurs nicht international gespielt hast, die Summe der Spiele jedes Jahr erreicht worden am Ende des Tages. Das hat ihn sicherlich noch mal total geschärft. Plus jetzt eben den Vorteil, dass du in einer absoluten Spitzenmannschaft spielst, was die Spurs nicht waren. Das darf man, glaube ich, so sagen. Ja. Und das hilft ihm natürlich auch noch mal ein paar Körner zu sparen für die absoluten Topspiele.
Ja, im Champions-League-Finale damals war er angeschlagen, das hat er gespielt, das wurde dann verloren. Also Harry Kane ist wirklich ein Phänomen, eine Riesenbereicherung für die Bundesliga. Ich finde, der beste Spieler der Bundesliga, aber darüber kann man streiten. Ulises ist natürlich auch toll, gibt auch noch andere. Du guckst so?
Ja, über Harry Kane ist ja alles gesagt. Ja. Und ich glaube nicht, dass er Bayern München verlässt.
Ja.
Weil ich glaube, das Geld ist bei ihm nicht das oberste Priorität, sondern die Wohlfühloase mit den Trainern, mit den Kollegen, mit seiner Familie. Hier hat sich eingelebt. Mhm. Mit seinen Kindern, das ist ja ein Riesenschritt, dann, wenn du auch die Kinder noch irgendwo dann mitnehmen müsstest. Und ich habe das Gefühl, er fühlt sich einfach so wohl, dass dann nicht aufs Geld, dass es aufs Geld ankommt. Also in Saudi-Arabien wird es wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache geben für ihn.
Auch nicht ganz schlecht, ne?
Eben, und er weiß, er hat ein Netzwerk um sich herum aufgebaut, wo ihn im Endeffekt ja auf Lebzeiten abgesichert hat, aufgrund seiner Investments, ja, alles möglich. Also ich bin überzeugt, dass Harry Kane bei Bayern München verlängert wird.
Wie lange dann bleibt? Vertrag läuft 27. ja noch, also bis 27. Und jetzt gibt es, so heißt es, eine Klausel, die er theoretisch aktivieren könnte. Ne?
Aber da ist auch in letzter Zeit ein bisschen Unsinn verbreitet worden. Also diese Klausel ist im Januar ausgelaufen, nicht bis Februar, wie es jetzt zuletzt geheißen hat. Und ich finde, man hätte ja als Management das ja ausnutzen können. Wenn man in der Zeit jetzt verhandelt hätte, hätte man sagen können, wir haben da übrigens noch eine Klausel und es gibt saudi-arabische Gerüchte, wir haben da was an der Hand. Und die haben ja überhaupt nicht dran gedacht, Die haben gesagt, nee, das ist uns völlig egal, wir fühlen uns hier so wohl, die Klausel kann ruhig auslaufen, wir wollen hier sein, wir wollen hier bleiben. Und bei Saudi-Arabien muss ich sagen, tatsächlich war es dann so, wie er sich mit Bayern schon einig war über den Wechsel, kam noch mal ein Club aus Saudi-Arabien und hätte dem 200 Millionen geboten, um noch mal diesen Deal zu hijacken. Und der hat gesagt, nein, das will er nicht. Er will zum FC Bayern, er will Titel gewinnen. Und das sieht man schon, wie Harry Kane.
Aber Titel auf höchstem Niveau.
Auf höchstem Niveau.
Gell? 200 Millionen für welchen Zeitraum?
Das wäre dann tatsächlich schon einiges abgegolten gewesen, aber ja, klar. Also das reizt ihn weniger als Titel, wie Lothar richtig sagt. Der hat sein Geld gemacht. Der will jetzt einfach an seiner Legacy arbeiten und nicht jetzt aufs Konto.
Und wenn er in England oder wenn er zurückgehen würde, könnte er vermutlich, wenn er nur nach Tottenham, also aufgrund der Rivalitäten dort. Aber das ist ja ein anderes Thema. Schauen wir auf einen anderen großen Namen. Du hast ja gestern im Kommentar mit Mirko Slomka gemeinsam gesagt, es gibt so viele Themen, es gibt so viele spannende Personalien bei den Bayern. Eine davon, Leon Goretzka, der vor anderthalb Jahren schon weg sollte. Es gab auch jetzt im Winter wieder offensichtlicher Kontakte zu Atletico Madrid, aber er ist geblieben. Er spielt nicht immer von Beginn an und du sagst, was er macht, ist vorbildlich. Warum?
Weil sich Leon Goretzka angeschaut hat, wie man mit anderen Spielern beim FC Bayern München umgegangen ist, die man möglicherweise nicht mehr haben wollte. Und da gab es ganz viele, denen man das mitgeteilt hat, was aber öffentlich jetzt nicht groß thematisiert worden ist. Da wart ihr und da waren wir schneller, dass man gesagt hat, nee, die wollen die nicht mehr haben. Und er ist einer der ganz wenigen in den letzten Jahren, hilft mir möglicherweise der Einzige, wo man sich öffentlich hingestellt hat und gesagt, den brauchen wir nicht mehr. Den wollen wir übrigens gerne loswerden. Mag am Geld liegen, an dem, was er verdient. Mag daran liegen, dass er in der Kabine mal die Schuhe nicht geputzt hat. Das kann ich nicht sagen. Es muss einen Punkt gegeben haben, wo man beschlossen hat beim FC Bayern, wir stellen den ins Schaufenster. Ich sage so plakativ, wie es ist. Und das ist ein Umgang, den ich für einen Spieler, bei dem ich jedenfalls nicht gehört habe, dass er stinkstiefelt, dass er den Betrieb behindert oder anderweitig auffällig wird, ist für mich kein korrekter Umgang. Das ist ein deutscher Nationalspieler, mit dem man das ja machen kann und ihm sagen kann, wir planen anders mit dir, wir würden es auch gerne forcieren. Aber ich fand diesen öffentlichen Umgang, fand ich unwürdig für einen Spieler und eine Persönlichkeit wie Leon Goretzka. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, du hast gesagt, vor anderthalb Jahren ging es los, im Sommer ging es weiter, jetzt im Winter ging es wieder weiter. Drei Transferfenster, wo du das Theater hast und die Schlagzeilen drumherum, dann zu sagen, nee, ich mache ja trotzdem weiter. Ich weiß, ich bin kein Stammspieler und ich sitze möglicherweise auch in zwei Wochen im Klassiker, sitze ich 90 Minuten draußen und da kommt ein 17-Jähriger, der aufs Feld geht und für mich spielt, vielleicht sogar auf meiner Position und dann so zu performen, kann ich nur einen Hut vorziehen.
Zustimmung oder kann man auch sagen, also alles komplett nachvollziehbar, naja, also er verdient jetzt auch nicht wenig, man kann erwarten, dass er professionell den Vertrag bedient. Ist das auch eine Komponente?
Wäre es einer, wenn er das jetzt maximal spielen würde, zu gehen. Aber hier ist ja umgekehrt der Fall. Und deswegen finde ich seine Professionalität überragend in dem Themenkomplex. Immer wenn er gebraucht wurde, war er da. und auch darüber hinaus. Und ich glaube, Vincent Kompany hat das ja auch sehr, sehr lobend erwähnt, wie er sich wieder rangekämpft hat, wie er an diese Themen herangegangen ist. Und ja, ich glaube, damit ist alles gesagt.
Ich habe den Eindruck, wir waren gestern noch auf der Pressekonferenz, dass Kompany tatsächlich, und das scheint mir eine Qualität zu sein, ganz offen mit den Spielern umgeht. Er hat offensichtlich Goretzka gesagt, ja, also es kann sein, dass du gehst, wir wollen, dass du gehst, aber wenn die Transferperiode vorbei ist, dann geht's bei null weiter. Und das scheint beim Spieler angekommen zu sein, der ehrliche Umgang.
Ich glaube, dass das bei Vincent im Allgemeinen unfassbar ist, was der da tut mit den Spielern, auch was er über Lenny Kahl gesagt hat, dass der mit 17 Jahren nicht dafür verantwortlich ist, ob die Spiele gewonnen werden oder nicht, sondern er soll einfach sein Spiel spielen. Ja. Und das ist, glaube ich, in der Mannschaftsführung außergewöhnlich. Also klar hat er Vorteile durch seine Karriere, aber das so zu managen, ist wirklich, ich glaube, einer der absoluten Schlüssel für den Erfolg dieser Mannschaft.
Ich glaube, übrigens noch eins, wenn ich kurz unterbrechen darf, der wird schon auch ein paar Mal Klartext sprechen in der Kabine. Ja. Das kommt noch nicht nach draußen. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte, diese Übersteiger von Lennart Kahl, mit dem der Ball geht an den Seiten aus, ob die mit Applaus dann in der Kabine von unserer Kompany quittiert worden sind. Der wird ihm schon gesagt haben, du musst wissen, was dann passiert, wenn es schief geht. Aber nach draußen machen wir kein Thema. Ja, wenn du glaubst, dass du das brauchst, mach es. Ich würde dir raten, lass es weg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der auch offen mit denen und sehr kritisch mit denen umgeht. Aber du hast in den anderthalb Jahren, wo der da ist, ja nicht einmal, oder ihr habt zurückgehalten, weiß ich nicht genau, nicht einmal wirklich irgendwas gehört, wo einer dann mit schlechter Laune da rausgegangen ist, weil er gerade vom Trainer kritisiert worden ist. Das ist eine große Qualität, finde ich.
Einmal nochmal zurück zu Goretzka. Glaubst du, dass er dem Trainer die Entscheidung richtig schwer machen wird? Zum Beispiel auch beim Klassiker?
Leon hat immer alles gegeben für die Mannschaft, außerdem sehr beliebt im Mannschaftskreis, also ist nirgends irgendwie so, ach, mit denen wollen wir nicht und so weiter, sondern Leon kommt gut an bei der Mannschaft, das ist ja auch wichtig, das sieht man ja, dass die Mannschaft sich generell versteht, aber Leon hat eine schwierige Zeit gehabt, war schon abgeschrieben und trotzdem hat er sich durchgekämpft, wieder zum Nationalspieler. Ich gehe auch davon aus, dass er mitfährt zur Weltmeisterschaft.
Das wäre die nächste Frage, also wie sind seine Chancen?
Ja, wenn du als deutscher Spieler bei Bayern München eine wichtige Rolle hast, vielleicht nicht die wichtigste wie Harry Kane oder wie Joshua Kimmich, aber wenn du regelmäßig spielst, dann glaube ich schon, dass du auch der Nationalmannschaft helfen kannst. Und er ist auch einer, der nicht bocht. Und das sieht man ja bei Bayern München, dass er in den ersten Elf spielen muss, sondern er stellt sich hin an, ist positiv im Training, gibt alles, versucht sich aufzudrängen, aber hat keine Forderungen. Und ich glaube, das würde auch bei Julian Nagelsmann gut ankommen.
Und er weiß, dass Großes möglich ist. Ich habe den Eindruck gehabt, das war ein Grund, warum er bei Bayern geblieben ist.
Ja, man darf ihn nicht vergessen, er hat unfassbar viel Spielzeit gehabt in der Hinrunde. Das geht ein bisschen unter. Der weiß natürlich, der kleine Kader hat seine Vorteile für ihn. Er hat gespielt, er wird spielen, er hat jetzt ein Tor gemacht. Also das ist ein Grund. Das zweite ist natürlich die WM im Hinterkopf. Hätte ihm jetzt ein Wechsel zu Atletico Madrid wirklich was gebracht? Du kommst in eine neue Mannschaft, musst dich da integrieren. Bei Bayern weiß er, was er hat. Er weiß, er wird spielen. Und er hat jetzt was bewiesen, was vorher in der Nationalmannschaft den Ausschlag gegeben hat, ihn nicht mitzunehmen bei der Heim-EM. Er war schon sehr, sehr dominant in der Kabine. Auch dieses Bindenthema, was in Katar alle so ein bisschen beschäftigt hat. Er war ein Vorreiter. In den Diskussionen. Das war auch ein Grund, wo man dann gesagt hat, der ist zu mächtig in der Kabine. Bei Bayern hat er jetzt bewiesen, er kann auch zweite Reihe. Er kommt rein, macht das. Er hat auch die Interviews zurückgefahren, hat sich sehr ruhig gehalten. Und ich glaube, in der Rolle ist er für die Nationalmannschaft extrem wichtig, weil man solche Spieler braucht. Und man sagt, Lothar hat es ja auch gesagt, wenn du bei Bayern bist, kannst du auch in der Nationalmannschaft spielen. Aber du musst natürlich auch, wenn du nicht spielst, auch deine Rolle erfüllen. Und das hat er jetzt gezeigt, dass er es kann.
Ja, und er ist unwahrscheinlich beliebt bei den Fans. Er fühlt sich in München sehr wohl. Deswegen geht er schweren Herzens. Aber er akzeptiert in der vierten Transferperiode, respektiert er, dass auch sein Vertrag zu Ende ist. Also er hat es auch gar nicht mehr in der Hand, sozusagen. Und ich glaube, das ist ja auch schön, dass von beiden Seiten jetzt vor zwei Wochen es so nach außen kam. Leon Goretzka, Winterwechsel nein, Sommer Schluss bei Bayern München und er bekommt einen ehrenvollen Abschied.
So, und jetzt Thema Vertrag. Ein anderer Spieler hat verlängert, Upamecano. Das nach längerwierigen Gesprächen bzw. Verhandlungen, Sie als erfahrener Mann der Branche, ist das eine sinnvolle Entscheidung der Bayern gewesen?
Upamecano zu verlängern? Mhm. Ja, klares Ja. Ich glaube, dass er im absoluten Peak ist und auch noch Jahre im Peak spielen wird, also in seiner Topleistung spielen wird können. Es hätte unfassbar viel Geld in Transfersummen gekostet, dieses Thema zu erledigen. Und er hat sich seinen Vertrag einfach über seine Entwicklung auch Verdient, finde ich. Das darf man, glaube ich, so sagen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, auch wenn sich das so anfühlt, als wenn nach der Vertragsverlängerung vor der Vertragsverlängerung bei Bayern München ist, bei all den Themen, die da gerade so
herzlich willkommen aufkommen. Bei Bayern München. Was bedeutet diese Vertragsverlängerung indirekt für Nico Schlotterbeck und seine mögliche... Ich gucke sie an.
Ich dachte, ich könnte mich rausnehmen. Ja, ich glaube, dass sie damit natürlich eine Position zugemacht haben, für die Nico hätte kommen können. Und dass die Bayern, glaube ich, ein absolutes Top-Pärchen haben mit Jonathan und mit Upamecano und damit eigentlich auf den beiden Positionen besetzt sind.
Es gibt Leute, die sagen, man hätte ja auch Schlotterbeck nehmen können und statt Upamecano hätte vielleicht ein bisschen weniger Gehalt gekostet.
Ja, auch in Deutschland 50 Millionen Ablöse oder 40 zumindest, dann wärst du auch auf 100 gekommen für fünf Jahre. Also da dieses eine Millionchen runter oder rauf, das spielt keine Rolle. Upamecano ist eingespielt mit Tah. Ist seit Kompanie, er ist gekommen vor 1,5 Jahren, ist ein Kompaniespieler, ja, ist Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft geworden. Entwicklung nach anfänglichen Schwierigkeiten so nach oben und deswegen eben auch dieser Vertrag. Und ich bin da ganz klar bei Sven, dass man im Endeffekt mit ihm verlängern musste, weil es gibt nicht viele, die in Europa oder im Weltfußball besser sind wie Upamecano.
Gut, es hat lange gedauert, es gab ein langes Hin und Her. Man kann durchaus die Auffassung vertreten, dass Bayern München da früher hätte die Tür zumachen können, aus grundsätzlichen Erwägungen. Ist die Frage, wie man das dann einordnet. Und es ist eben, also kolportiert werden um die 20 Millionen, ne? Jahresgehalt kommt das in etwa hin, ja, plus Signing-Fee und so weiter. Was bedeutet das für weitere Vertragsgespräche? Gibt es Folgekosten, zum Beispiel bei den Verhandlungen mit einem Conny Leimer?
Also ich gucke ja dann auch schon immer Transfer-Update und Deadline-Day und denke mir, das war bisher schon echt spannend, aber das wird, glaube ich, noch mal eine Nummer spannender, wenn ich ehrlich bin. Weil im Moment bilde ich mir ein, es macht so die Runde, ja, geh als Topstar in dein letztes Vertragsjahr. Und dann hast du genau die Geschichten. Das, was früher mal eine Ablösesumme war, ja, wo viele Parteien von profitiert haben, ist jetzt halt das Signing-Fee, wie du es gerade gesagt hast. Da wird es auch zwischen dem Spieler und der Agentur mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Regelung gegeben haben. Und das scheint für mich so ein bisschen das moderne Transferfenster gerade zu sein. Ja, das bei Kane Neuer würde ich jetzt mal ausschließen, aber wir haben Conny Leimer. Ja, und da, momentan bilde ich mir halt ein, dass wir versuchen, irgendwie über diese Sommerpause zu kommen. Du bist im letzten Jahr, der wäre danach ablösefrei. Die Vereine hängen ein bisschen hinten dran, damit machen sie sich aus meiner Meinung nach angreifbar. Aber für die Spieler- und Beraterseite klingt das erstmal total verlockend.
Ja, aber da muss man auch fragen, wo ist man dann irgendwo auf der Liste drauf? Und Upamecano hätte wahrscheinlich so, sagen wir, in die oberste Schublade reingreifen können, um im Endeffekt ablösefrei zu gehen, das Gleiche zu verdienen. Wäre ganz sicher auch in der Champions League bei einem Verein gewesen, ähnlich wie bei Bayern München, der das jährliche Ziel hat, ins Endspiel zu kommen, beziehungsweise den Pokal zu gewinnen. Conny Leimer sehe ich jetzt nicht in dieser obersten Schublade, obwohl das für mich eine Riesensaison spielt, der wichtig ist für die Mannschaft. Vor allem, wie er nicht dabei war, hat Bayern am meisten gewackelt in der Defensive mit vielen Torschüssen von den gegnerischen Mannschaften. Conny Leimer hat seine Qualität, aber ich sehe ihn jetzt nicht in dem Schaufenster wie bei Upamecano.
Aber wie sieht er sich selbst?
Ja, jeder muss sich selbst einschätzen, aber ich gehe nicht davon aus, wenn Conny Leimer verlängert, dass er das gleiche Gehalt bekommt wie Upamecano.
Ich glaube, das ist jetzt momentan auch der große Knackpunkt. Die Berater haben jetzt aktuell die Verhandlungen auf Eis gelegt. Er hat einen Vertrag, er kam ablösefrei aus Leipzig, kann da auch schon, das ist ja in der Bundesliga auch nicht selbstverständlich, 8 bis 9 Millionen mit Bonuszahlung erreichen. Aber die sagen sich natürlich auch, die haben jetzt noch gesehen, Upamecano, was verdient er, was für ein Handgeld gab es, Davis, Kimmich. Das waren alles
Musiala.
Das war angefangen hat es mit Hernandez.
Ja, das war
mit der Ablösung mit Gehalt. Und deswegen hat es ja diese Irritation gegeben intern, dass man sich gegenseitig irgendwo so kritisiert hat. Wie kann man 15, 18, 20 Millionen bezahlen? Aber natürlich gibt es Unterschiedsspieler. Und das ist eben Harry Kane, das ist eben ein Kimmich, das ist eben auch ein Upamecano, der eben aufgrund dessen, was ich vorher schon erzählt habe, diesen Status sich in den letzten 1,5, 2 Jahren erarbeitet hat.
Ja, und bei Leimer muss man jetzt sagen, die sagen natürlich, der vor ihm verdient mehr, der neben ihm verdient mehr. Der möchte jetzt, was ich gehört habe, so in die Kategorie 12 bis 15 Millionen kommen, was in diesem Gehaltsgefüge jetzt, sagen wir mal, nicht unrealistisch ist. Aber die Bayern wollen das ja senken. Deshalb denkt Bayern momentan ja auch drüber nach. Bei Rotterdam, da gibt es diesen Jabari Reed, der kann Rechtsverteidiger spielen.
Nur einmal ein junger Gedanke Spieler gerade. Deswegen hat man damals bei Toni Kroos, wie war das Gehalt damals? Das war doch in der Range. Das sieht man, wie sich die Zeiten dann verändert haben.
Ja, das war sogar noch drunter. Da ging es letztendlich nur um 1 Million. Also ich glaube, sie haben 8 geboten und es bei 9, 10 werden wir ins Geschäft kommen. Das ist ja jetzt der Punkt auch, wo man sagt, im Nachhinein sagt man, es ist ein Riesenfehler. Bei Upamecano sagt man jetzt, oh mein Gott, wieso haben sie das gemacht? Aber bei David Alaba, das war die ganz gleiche Situation. Der wollte auch seine 20 und das Handgeld, da hat man es nicht gemacht. Dann gewinnt der mit Real Madrid im nächsten Jahr die Champions League und alle sagen, oh Gott, wieso hat man diesen Abwehrspieler hergegeben? Also man ist schon in einer schwierigen Situation, aber man muss sich dann auch entscheiden, welche Spieler sind essentiell wichtig für dieses Team, für die Struktur, für das Gefüge. Ja. Die muss man dann halten und da muss man halt mal sagen, ja, und irgendwo muss man halt mal einen Schnitt machen und sagen, okay, wenn der mehr verdienen will, dann muss er halt gehen und dann holen wir uns einen 22-Jährigen und bauen den wieder auf. Und was ich so höre, glaube ich, ist Bayern gerade in dieser Upamecano-Geschichte jetzt nochmal eine Spur härter geworden. Und ich glaube, dass dieses Beraterspielchen, wie es jetzt in der Vergangenheit war, in Zukunft nicht mehr geben wird.
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden in den Kategorien der Spieler. Und das ist ja auch schon durchgeklungen, wenn wir über Alphonso Davies, Dayo Upamecano, Musiala und wen habe ich vergessen?
Kimmich.
Wenn wir über diese Jungs reden, die ja auch vielleicht nicht verlängert worden sind in einer Zeit, wo es ein Vakuum bei Bayern gab, in der Führungsspitze, wo nicht klar war, wer wird Trainer. Da hat Max Eberl auch ein paar echte Aufgaben geerbt, die er jetzt mal auf den absoluten Topspielern, glaube ich, sehr, sehr außergewöhnlich gut gelöst hat. Serge Gnabry hat, glaube ich, gerade verlängert, richtig? So, der auch ausgelaufen wäre, da ist das sehr geräuschlos abgegangen, weil eben Serge auch nicht diesen Markt hat, wie die zuvor genannten. Und Harry gehört natürlich auch noch mit da rein. Und ich finde, das ist der entscheidende Faktor. Da sind die anderen vielleicht dann auch nicht die absolute Prio in der Verlängerung. Und da gibt es auch mehr Alternativen als eben zu den zuerst genannten. Und das verändert das Spiel für alle, für Bayern zum Positiven, was das Gehalt angeht. Und für Conny Leimer und die, die eben danach kommen und etwas andere Kategorie sind, zum Negativen.
Überzeugt?
Nein. Es geht ja immer auch um Selbsteinschätzung. Es geht darum, was habe ich für einen Berater? Wie hart ist der? Ja, und der läuft da auf und sagt, pass auf, 15 Millionen, fertig. Ja, und dann gehen die raus und das nächste Vertrag. Ja, und eigentlich willst du den und bei dem anderen so Zweifel. Ich stelle mir das zumindest schwierig vor. Ich hoffe wirklich, dass die Vereine genauso analytisch sind, wie ihr beide das gerade gesagt habt, dass man irgendwann mal sagt, Punkt, Ausschluss, vorbei. Machen wir nicht. Ich sehe allerdings immer noch die Gefahr, dass man so ein bisschen abhängiger wird, weil wenn du keine Alternative hast, dann wird es schwierig. Und wenn die Berater, sag mal, platzen vor Selbstbewusstsein, dann wird es lang.
Ja, wobei, wenn Conny Leimer ausläuft, ist er 30 Jahre. Das ist schon ein Unterschied. Upamecano ist heute 2 Jahre jünger, als er verlängert. Das muss man schon überlegen. Also Bayerns Option kann auch sein, einen Leimer auslaufen zu lassen, 27. Und übrigens, ich bin der Meinung, dass es im Nachgang kein Fehler war, David Alaba gehen zu lassen, vielleicht im ersten Jahr. Aber darüber hinaus ist es ein ganz anderes Thema für Bayern München geworden, als auch für Real Madrid. Also vielleicht hat man auch 3 Jahre Gehalt gespart.
Auch ein interessanter Punkt. Ist es eigentlich so, dass man in Verhandlungen auch mal an einen Punkt kommt, an dem man sagt, nee, also jetzt haben wir das Spiel 3-mal gespielt, 4-mal gespielt, jetzt ist die Tür zu?
Das ist die einfachste Frage. Wenn es ein Nein gibt, muss man immer wissen, was die Alternative ist. Und wenn es keine gibt, wird es schwieriger, Nein zu sagen.
Ja, okay. Bayern München hat es ja lange ausgehalten, dieses Spielchen, was ja eigentlich nicht Bayern München-like ist. Ja. Aber im Endeffekt haben sie dann doch irgendwo mal gesagt, jetzt und nicht mehr weiter. Und dann ist es ja passiert, dass Upamecano zugesagt hat, weil vielleicht die anderen Angebote zwar da waren, aber vielleicht auch 20 Millionen. Real Madrid wird auch nicht jeden Spieler 20 Millionen geben, auch wenn es ein ganz, ganz, ganz großer Verein ist.
Schon gar keinen Verteidiger.
Also von dieser Seite, ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Außerdem scheint ja im Vertrag eine Ausstiegsklausel drin zu sein nach 2 Jahren, dass er für 60 oder 70 Millionen plus minus gehen kann. Dann hätte man wieder 3 Jahresgehälter gespart, plus 3 Jahresgehälter bekommt man ja, wenn man von 20 Millionen ausgeht. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Deal war, der teuer ist, aber der im Endeffekt den Ansprüchen, die Bayern München hat, auch an einen Spieler, dass er dem gerecht ist.
Wir sprechen gleich über Werder Bremen und auch über Borussia Dortmund. Bremen in einer schweren Situation und Borussia Dortmund verfolgt die Bayern. Und der Klassiker in 2 Wochen, der wird uns dann natürlich auch beschäftigen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Werder Bremen. Es ist keine einfache Situation. Der Trainerwechsel hat bisher kein nicht so viel, dem Ergebnis nach jedenfalls, bewirkt. 12 Spiele jetzt in Folge sieglos. Droht der nächste Abstieg nach 2021?
Ich sage, die Klasse hält der drei findet, die noch schlechter sind. Das ist im Moment so das Rennen, weil keiner wirklich mit Qualität da unten glänzen kann und sagen kann, pass auf, das sind hier meine Trümpfe, die schmeiße ich da rein. Also dein einziger Trumpf ist die Konkurrenz. Das ist mal bei dem engen Tabellenbild einfach mal so zu sehen. Bei Werder Bremen, wir beide haben es gestern gesehen, eine andere Mentalität, eine andere Herangehensweise. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sie es in Hamburg auf St. Pauli ähnlich machen oder ob sie dazu das Trikot und den Gegenspieler vom FC Bayern brauchen, weil das war das Ding, was ihnen zuletzt gefehlt hat. Für mich sind so zwei Wege. Werder hat sich sehr gut gefallen in der Rolle, die sie einnehmen und leider komplett die sportlichen Probleme übersehen, die sie haben. Das geht im Sturm vorne los und zieht sich dann so ein bisschen durch die Mannschaftsteile und versuchen jetzt, das war auch sehr verwunderlich, für mich zumindest, mit einem ähnlichen Trainertypen, die Herangehensweise Horst Steffen war eben ein sehr umgänglicher, analytischer, geduldiger, sachlicher Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung. Und danach haben sie einen sehr sachlichen, geduldigen, emotionalen, empathischen Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung geholt. Da habe ich schon gedacht, Donnerwetter, ob das denn so gut gehen kann. Aber so wie die gestern gerannt sind, musst du sagen, so den ersten Schritt zumindest haben sie gemacht unter Daniel Thun.
Also mir ist gestern auf der Pressekonferenz aufgefallen, dass Daniel Thun mehrfach betont hat, die Mannschaft glaube ihm jetzt zunehmend. Ich dachte, mein Trainer setzt das eigentlich voraus. Wie hast du das empfunden?
Ja, das hat, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Freiburg-Spiel zu tun, weil die hat er übernommen, die Bremer, die haben in Freiburg gespielt, lange auch in Überzahl und das Spiel verloren. Er hat wenig verändert im Vergleich zu dem, was Horst Steffen vorher gemacht hat. Deine Begründung war dann, er hatte 48 Stunden mit der Mannschaft, die er nicht komplett mit ihnen verbracht hat, wenn ich ihm glauben kann, was er erzählt hat. Dann ist es schwierig, die zu erreichen und diese Trainingswoche, ich glaube, das ein bisschen unglücklich formuliert und ging gar nicht so sehr darum, dass er denen was vorgegeben hat und die alle mit den Augen gerollt haben.
Was erzählt man sich über Daniel Thun bei Fortuna?
Genau das. Also Daniel hat eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, die leider nicht mit dem Erfolg, also vielleicht zur Erklärung, in der Relegation nach 3-0 auswärts gewonnen, zu Hause das noch abgegeben und den Aufstieg verloren. Hat Daniel eine wirklich tolle Zeit bei der Fortuna gehabt, sehr, sehr viele Freunde dort hinterlassen. Und genau das, was Kai beschrieben hat, sozial, super empathisch, sozial intelligent, analytisch, ruhig, sachlich, eigentlich ein klarer Plan. Und das braucht seine Zeit.
Reicht die Qualität?
Ja, ich glaube, sie hätten keinen neuen Trainer gebraucht, sondern einen neuen Stürmer. Wenn man mal schaut, wie Werder Bremen die letzten Jahre immer gestaltet hat, du hattest einen Duxch, du hattest einen Füllkrug. Du hattest jetzt die Idee mit Boniface, ja, was ein Überraschungstransfer war. Und das ist natürlich überhaupt nicht aufgegangen. Ist natürlich auch Pech dabei, muss man ehrlicherweise sagen. Aber diese Lücke im Kader, und du brauchst, wenn du da unten drin bist, einfach jemanden, der dann wirklich die Dinger macht. Das ist halt eine Lebensversicherung. Und ich glaube, die fehlt diesem Kader. Deshalb, ich glaube, der Kader ist auch nicht so gut, wie er immer gemacht wurde insgesamt. Aber gerade da dieses Puzzlestück vorne fehlt. Und ich glaube, den kann sich jetzt ein neuer Trainer auch in der kurzen Zeit schnitzen.
Mangula haben sie ja vor der Saison geholt für, ich glaube, 10 Millionen Außenstürmer. Der funktioniert auch noch nicht so, wie man das dann eigentlich erhofft hat.
Ja, also das muss man sagen. Das sind einfach ein paar Transfers nicht so aufgegangen, wie man sich erhofft hat. Und das ist halt dann, wenn man begrenzte Mittel zur Verfügung hat, wie es bei Werder Bremen leider ist, ist es natürlich sehr, sehr gefährlich. Aber da muss man wirklich jetzt sagen, da hätte man vielleicht nochmal All-In gehen sollen jetzt im Winter und sagen, das ist halt einfach, das glaube ich, da kann Sven noch viel mehr philosophieren als ich, über so Puzzlestücke, wie wichtig die sind. Und klar, so ein Trainerwechsel kann was bringen, aber er kann ja auch nur mit dem arbeiten, was dann da ist. Und ich glaube, das ist momentan zu wenig.
Wie schätzt du es ein, Lothar?
Ja, ich glaube, auf dem Transfermarkt haben sie nicht das glückliche Händchen gehabt. Cater war ja auch vor 2 Jahren gekommen und ist da ja mit offenen Armen empfangen worden. Und dann war es eine große Enttäuschung. Boniface ähnlich. Entweder haben sie die Spieler nicht richtig angeschaut, weil es geht ja auch um den Charakter der Spieler. Und da habe ich meine eigene Meinung, die ich jetzt hier nicht äußern möchte. Aber trotz alledem glaube ich, dass wenn man schon so ein bisschen die Geschichte eines Spielers kennt und bei Werder Bremen weiß man, das geht nur über die Gemeinschaft, über das Miteinander. Dann hat man da ganz sicher bei diesen Transfers nicht unbedingt das glücklichste Händchen bewiesen. Auch vor der Saison viele Spieler geholt, aber wer spielt in der Anfangsformation? Ich sehe eigentlich ganz selten mal einen, der vor der Saison gekommen ist und von Anfang an spielt.
Mich wundert es, weil Werder immer für Kreativität auch stand, auf dem Transfermarkt, in der Kaderzusammenstellung, in der Philosophie, auf dem Spielfeld. Deswegen sagte ich ja, dass ich die nicht wiedererkenne und ich mich ein bisschen wundere, dass sie so sehr gedacht haben, ja, wir sind Werder Bremen, das steht ja bei uns in der Vereinssatzung, das wird schon funktionieren. Ja, und dieser Abstieg vor ein paar Jahren, das war reiner Zufall. Das hat mich eben wirklich gewundert, weil du hast sehen müssen, dass da viel, sehr viel Gutes zusammenkommen muss, damit es funktioniert, bei dem, was die Konkurrenz eben auch da hat. Ja, und das, was Lothar eben auch sagt, du kennst die Charakter von den Spielern, die du da geholt hast. Und ich bin mir auch relativ sicher, es wird ein Röntgenbild gegeben haben von Boniface und ein Knie. Das fand ich dann schon, war mir zu unkreativ, war mir zu wenig Werder-like.
Du hast es eben auf Boniface bezogen.
Ne? Ja, der Charakter eher Cater, oder?
Ja, Cater, Boniface hauptsächlich, ja, doch, also schon.
Willst du nicht ausführen jetzt?
Nee, will ich nicht, weil man weiß ja aus Leverkusen, man erkundigt sich ja, wenn man einen Spieler holt, dass er Fußball spielen kann. Habe ich in St. Gilles gesehen, wie sie gegen Union Berlin
gespielt haben. Hast ihn hier sehr gelobt damals.
Ach, ne? Ich habe ihn super gelobt und habe mir eigentlich gedacht, wie kann so ein Spieler in der Nähe von Deutschland so lange eigentlich in Belgien bei einem No-Name-Club in Anführungszeichen, wir haben dieses Jahr Champions League gespielt, aber der muss in der Bundesliga spielen. Aber dann kam er hierher und hat natürlich auch außerhalb des Platzes Schlagzeilen hinterlassen.
Ich glaube auch dieser Wechsel, der dann nicht geklappt hat mit Saudi-Arabien, wo wirklich Unsummen an Millionen dann schon im Kopf waren und es war eigentlich schon durch und dann klappt es nicht und jemand anderer verdient dieses Geld, das über Generationen...
Ja, aber das siehst du doch, Geld.
Ja,
natürlich. Wenn Geld vordergründig ist für einen Spieler, dann ist es für mich kein Spieler. Er muss mit Herz und Liebe und Leidenschaft dabei sein. Und das war er dann nicht in Leverkusen nicht mehr, wo er dann immer wieder so ein bisschen einen auf beleidigt gemacht hat und so weiter. Und dann sehe ich doch einen Charakter der Spieler. Und so ein Charakter passt eben nicht zu Werder Bremen.
Bröckelt bei Werder der Zusammenhalt mit den Fans oder wird man sich jetzt, wo es wirklich drum geht, zusammenreißen und zusammenraufen?
Na gut, wer in diesem Stadion war, der weiß, dass diese Fans immer hinter Werder stehen werden. Das sind ganz, ganz tolle Fans, aber natürlich ist eine Toleranzgrenze bei der Frustration auch irgendwann mal erreicht. Ich glaube, es ist halt einfach, wir haben über Kreativität gesprochen, was Werder früher so ausgemacht hat und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auf allen Ebenen nicht mehr. Das Werder Bremen, das ich von früher kenne. Und natürlich macht es auch was mit den Fans. Aber letztendlich, glaube ich, wenn die jetzt wieder daran arbeiten, kreativ sind, die richtigen Transferentscheidungen treffen, dann kann man das sicherlich hinkriegen. Aber ja,
erstmal muss die Liga erhalten.
Ich wollte gerade sagen, wenn es runtergeht, das meinte ich
ja vorher. Und die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Es geht los bei St. Pauli.
Und keine Transfer mehr möglich.
Vielleicht wäre dann gewesen, so ein Abstieg kostet mehr Geld als vielleicht so ein guter Stürmer im Winter. Dann gekostet hätte, da ist man vielleicht ein bisschen zu vorsichtig.
Und ich hab im Prinzip so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch bei Werder schleicht so diese Angst, so dieses Wiedererlebens des Abstiegs so langsam hoch. Ne, was haben wir in den nächsten Wochen für Werder? Pauli, also Union?
Heidenheim, Mainz, Wolfsburg.
Boah, also da müssen Punkte her. Ne? Aus den vier Spielen, aus den ersten vier genannten sechs oder sieben, Wolfsburg kommt dann noch. Ich erspare dir dann den Tipp jetzt. Ob es Werder schafft, kannst du ja sagen. Dann müssen wir die drei anderen, das machen wir dann mal.
Ja,
das machen wir mal in einer anderen Sendung dann. Schauen wir jetzt auf Borussia Dortmund. Borussia Dortmund am Freitag schon unterwegs. Und Sven Schröter souverän gegen Mainz.
Der BVB bleibt an den Bayern dran. Glatter Sieg am Freitagabend gegen Mainz 05. In der 10. Minute Freistoß für die Dortmunder. Riasson. Super Vorlage. Gerassi schraubt sich hoch. Und die frühe Führung für die Dortmunder. Gerassis 10. Saisontreffer in der Bundesliga. Für Riasson war es bereits die 8. Torvorlage. Und er legte noch einen drauf. Wieder Riasson, diesmal ist es Bayer. Batz unglücklich, 2-0 Dortmund. Und für Riasson bereits der 9. Assist in dieser Spielzeit. Die Dortmunder klar dominant und mit Tor Nummer 3 noch in der ersten Hälfte. Wieder Gerassi, Torvorlage, wieder Riasson. Ein Hattrick der Vorlagen und den hätte er fast noch getoppt in der 2. Hälfte. 84. Minute, wieder Riasson. Diesmal ist es aber ein Eigentor von Chor, deswegen zählt der Assist nicht offiziell. Der BVB gewinnt zum 6. Mal in Folge und ist den Bayern weiter auf den Fersen.
Und Riasson hat sich gefühlt qualifiziert für den FC Barcelona. Das wird ja im Moment gehandelt. Können wir vielleicht gleich noch ein Wort zu verlieren. Wie intensiv verfolgen Sie, darf ich sagen, Ihren Herzensverein?
Ja, also Stuttgart und Dortmund in der ersten Bundesliga immer einen Blick drauf, immer.
und wie emotional ist der Bezug noch zum BVB? Sie haben ja damals tolle Spieler für Borussia Dortmund entdeckt. Sie haben einen Kagawa entdeckt, Sie haben einen Aubameyang geholt. Lewandowski haben wir schon gesprochen, viele andere mehr. Da haben Sie sich den Ruf des Diamantenauges
erarbeitet. Es muss ja jede Sendung kommen.
Ja. Ja. Aber es gibt Schlimmeres, oder?
Ja, und ich konnte immer mit meiner Freundin, nämlich Holzauge. Aber ist schon ein Running Gag mittlerweile. Ja, ich war 11 Jahre da. Ich bin dort geboren. Ich habe meine erste Station in der ersten Liga im Profifußball gehabt. Das war eine ganz besondere Zeit, die komplette Zeit mit Jürgen, mit Michael, das war überragend. Aber genauso muss ich sagen, gibt es immer einen ganz, ganz tiefen Blick nach Stuttgart, fast 4 Jahre dort Sportdirektor. Das war unheimlich intensiv und auch eine sehr tolle Zeit. Also klar, dass man auf seine alten Clubs immer guckt.
Der Abgang beim BVB jetzt zuletzt war begleitet von verschiedenen Mutmaßungen, Einschätzungen und so weiter. Wie ist jetzt der Kontakt zur aktuellen Führung zu Lars Ricken, auch zu Sebastian Kehl?
Ja, zu Lars Ricken und Niko Kovac mehr als zu Sebastian, da darf man ehrlich mit sein. Wir haben ja Jordi Paulina verpflichtet mit Fortuna Düsseldorf aus der zweiten Mannschaft, haben sehr, sehr vernünftige, gute Gespräche geführt, sehr gute Lösungen für beide Seiten getroffen. Das ist total professionell und da wird immer ganz, ganz viel Positives behaftet bleiben. Auch wenn wir uns, glaube ich, sagen dürfen, dass das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Und da haben auch alle, auch ich, unseren Teil zu beigetragen.
Haben Sie da lange dran zu knabbern gehabt?
Na, es war schon wichtig, das aufzuarbeiten und auch zu verstehen, was ist passiert, was waren die eigentlichen Probleme des der ganzen Nummer. Das tut man und das ist auch ganz, ganz wichtig für die nächsten Schritte, weil man sollte immer aus den Dingen, die nicht funktionieren, lernen.
Welche Fehler haben Sie gemacht?
Also ganz klar darauf zu fragen und zu beharren, was soll eigentlich jeder tun und nicht tun in dem Club.
Lassen wir jetzt mal so stehen.
Lassen wir so
Lothar,
stehen.
Wir haben über Borussia Dortmund gesprochen vor einigen Wochen. Wir sprechen fast immer über Borussia Dortmund bei SK90. Und ich habe den Begriff des Champagnerfußballs in den Raum geworfen. Und das klingt ja irgendwie schon mal gut. Waren denn gestern so ein paar Spritzer Champagner wenigstens zu sehen? Ja, oder vorgestern?
Ein halbes Gläschen war schon zu sehen, ja. Aber ich habe es nie verstanden in den letzten Wochen, weil man sehr kritisch mit Borussia Dortmund umgegangen ist. Pokal ausgeschieden, zu Hause gegen Leverkusen. Beste Mannschaft gewesen. Champions League, okay, Playoff, ist eben nicht unbedingt Top-8-Team in Europa. Und in der Meisterschaft, wenn man von Jäger sprechen darf, hinter Bayern München Nummer 2. Und was sich dann mit Niko Kovac in den letzten 12 Monaten verändert hat, das ist eine Menge, und zwar in die richtige Richtung. Und deswegen hat Borussia Dortmund die Champions League erreicht. Sie sind jetzt 6 Punkte hinter Bayern. Du kannst nicht alles innerhalb 3 oder 6 Monate umdrehen. Es ist viel, viel nicht richtig gelaufen, haben wir ja gerade gehört. Niko ist gekommen, er schaut auf die Tugenden. Defensive, stabil, 20 Gegentore, ich glaube 11-0 gespielt, die 11 weiße Westen.
Total stabil, nur eins, glaube ich, der letzten 30 Bundesligaspiele verloren.
Gegen
also, das ist ja eine wahnsinnige Stabilität.
Gegen Bayern München und das in der Allianz Arena und in der zweiten Halbzeit hätten sie mit ein bisschen Glück auch da nicht verlieren müssen. Also in Dortmund hat sich was zusammengebaut und jetzt spielen sie natürlich nach vorne attraktiver, ein bisschen was geändert, spielen nicht mehr mit den Flügelstürmern da draußen, holen sie ein bisschen mehr nach innen. Vorne, wenn die Spieler alle ihre Form haben, ein Kirassi wieder trifft, ein Adjemi sich ein bisschen mehr auf den Fußball konzentriert, dann haben die eine konkurrenzfähige Mannschaft mit einem tollen Publikum zu Hause. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 2 Spiele, weil da bin ich bei Dortmund dabei, sowohl Auswärtsspiel Leipzig als auch im Spiel gegen Bayern München. Und Dortmund hat eine gute Mannschaft und der Trainer macht einen super Job. Und Schlotterbeck passt nach Dortmund vielleicht besser wie zu Bayern.
Glaubst du, er verlängert jetzt?
Natürlich, Bayern München ist wahrscheinlich nicht mehr im Rennen durch die Verlängerung von Upamecano. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass Schlotterbeck trotz alledem vielleicht das eine oder andere Angebot hat. Aber ich würde es mir wünschen, weil er passt zu Dortmund, er passt von seiner Spielart zu Dortmund. Er hat da Verantwortung, er ist einer der Kapitäne. Und von dieser Seite viel mehr kann nicht passieren. Und es gibt nicht so viele bessere Mannschaften in Europa. Es gibt einige. Und wenn er dann die Chance hat und es noch möchte, dann soll er das machen. Aber in Dortmund ist das sehr gut aufgehoben.
Lothar hat schon angesprochen, er ist in Leipzig und dann beim Klassiker gegen die Bayern. Und natürlich wirft der Klassiker seine Schatten voraus. Eine herrlich altmodische Formulierung, die aber in diesem Moment passt. Felix, wie sehen die Fans darauf?
von altmodisch zu Social Media zum jungen Publikum vermeintlich. Ja, es ist schon angeklungen, der BVB rauscht nur so durch diese Bundesliga-Saison. 51 Punkte nach 22 Spielen ist die zweitbeste Ausbeute der Clubgeschichte überhaupt. Das war 2010, 2011, da war es noch einer mehr. Damals wurde man Meister. Man ist auch das beste Heimteam der Liga und dementsprechend glauben natürlich auch viele Fans an diese Chance, an den Titel, an die Meisterschaft. Wer wird deutscher Meister? BVB, Borussia, liest man da viel. Dieses Jahr ist es soweit, Meister wird der BVB. Und wenn Dortmund Meister wird, tätowiert sich Cedric auch die Meisterschale. Gucken wir uns dann natürlich an. Dafür braucht es wahrscheinlich einen Heimsieg im Klassiker in 13 Tagen gegen die Bayern. Und auch deshalb wirft, Patrick hat es gerade schon gesagt, dieses Spiel die Schatten schon voraus, auch bei den beiden Trainern natürlich.
Ich schaue schon noch nach hinten, weil die anderen Mannschaften wirklich gut sind. Und wenn wir den Abstand vergrößern, können wir vielleicht den Abstand nach vorne verkleinern. Aber erst das Erste, dann das Zweite.
Wir sind in diesem Tunnel und wir werden mal gut leisten, mal schlecht leisten. Aber Hauptsache ist, wir marschieren weiter, immer weiter. Und wenn die Mannschaft so drauf ist, wie die jetzt sind, dann können wir viel gewinnen. Und das ist wichtiger am Ende. Und dieser eine Spiel, Klassiker, ob das jetzt über Titel geht oder nicht, ist immer ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften.
Ja, war auch hübsch eben, ne? Es wirft seine Schatten voraus und Niko Kovac blickt nach hinten. Also das passt jetzt irgendwie auch ganz gut zueinander. Also auf den Klassiker freuen wir uns. Wir blicken voller Vorfreude auf den Klassiker und sprechen noch ganz kurz, aber nicht weniger intensiv, über Guirassy, der getroffen hat am Freitag. Und du sagst, er bereitet seinen Abgang vor. Sicher?
Ja, also er hat natürlich jetzt wirklich wieder mal geliefert, zwei Tore gemacht. Aber man muss schon sagen, dass diese Beziehung Dortmund und Guirassy jetzt sind, nicht so ist, wie sich beide Seiten vorgestellt haben. Und ich glaube, Dortmund fühlt ja schon ein bisschen Markt vor. Sie sind ja auch an Fisnik Aslani dran. Das wäre der Ersatz, der dann kommen soll. Und ganz interessant an der Konstellation ist natürlich auch, Guirassy wird ja zwar offiziell von Familienmitgliedern beraten, aber gibt ja immer so Zwischenhändler. Und das sind übrigens die gleichen, wo Bayern jetzt sehr, sehr viel Spaß hatte mit Upamecano. Also, und wenn dann solche Berater im Hintergrund arbeiten, dann kann man sich schon vorstellen, dass die nicht uninteressiert an einem Wechsel sind, wenn der Club das Signal gibt, wir sind dafür offen. Und Dortmund, glaube ich, würde jetzt keine Steine in den Weg legen, so wie es jetzt läuft. Und dafür, wenn er trifft, ist es ja auch nicht schlecht. Jetzt warten wir mal die Saison ab, was sie denn erreichen. Ich glaube, Guirassy könnte sich das wirklich vorstellen.
Sie kennen ihn aus Ihrer früheren Zeit. Was glauben Sie? Beim VfB damals.
Ja, also wir haben ihn ja zum VfB geholt damals. Da waren die gleichen Personen schon damals involviert, sowohl die Familienangehörigen als auch die Berater. Kann er nur von sehr, sehr guten Gesprächen damals berichten. Ich glaube, dass Giroud mit einer klaren Intention zu Borussia Dortmund gekommen ist, dass wir ihn damals davon überzeugen konnten zu kommen und dass bisher dieser Transfer auch ausgezeichnet funktioniert. Was ich nicht mehr sagen kann, ob und was da im Innenverhältnis passiert ist, warum jetzt diese Informationen im Markt sind, das kann ich nicht nachvollziehen, weil grundsätzlich ist das ja mal eine Ehe, die funktioniert. Und Giroud ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den BVB, den man dann auch erstmal setzen müsste.
Ich verfolge das mit Interesse. Ich bin da, ja, nein, es ist so, ich bin da nicht drin. Ich verstehe viele Dinge einfach nicht, aber die müssen ja nicht falsch sein oder sind nicht falsch, nur weil ich sie nicht verstehe. Aber da zerren mir zu viele am Trikot und am Stück Papier, was da möglicherweise rumliegt. Aber ich verfolge das, wie gesagt, wirklich mit Interesse. Ich habe keinen Plan, warum, was gerade passiert und ob man sich trennen will, ob die pokern, ob die das machen, aber es ist sehr spannend.
Was wäre denn sinnvoll, Lothar, aus deiner Sicht?
Ich finde, er passt sehr gut zu Dortmund und vielleicht waren in den letzten Wochen, Monaten gewisse Gespräche da, die ihn vielleicht auch ein bisschen beschäftigt haben und deswegen eine kleine Formkrise. Ich hoffe und wünsche es für Dortmund, dass sie den Guirassy haben, der von Stuttgart nach Dortmund gewechselt ist, war ja ihre Lebensversicherung. Mit seinen Toren hat er sie ja überall dahingeschossen, noch zur Champions League Teilnahme, in der Champions League seine Tore gemacht und er ist für mich einer der besten Stürmer Europas.
Also wenn Gerassi bei Dortmund bliebe, finde ich, wäre das sportlich absolut sinnvoll. Wir werden das Ganze weiterhin begleiten. Unter Niko Kovac, finde ich, hat er ja dann schon jetzt auch zuletzt wieder auch seine Form gefunden. Es gab einen kleinen Hänger, aber die Ehe funktioniert. Ich glaube, auf diesen Punkt können wir das reduzieren. Wir sprechen gleich über die wilde zweite Bundesliga und vor allem natürlich über Fortuna Düsseldorf bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die zweite Liga. Fortuna Düsseldorf war am Freitag im Einsatz gegen Preußen Münster. Es ist kein Spiel, über das wir in 10 Jahren noch sprechen werden. Das können wir schon vorwegnehmen. Aber es war wichtig für die Fortuna und wichtig war heute auch für Schalke, Frank Buschmann, der Auftritt bei Holstein Kiel.
Der FC Schalke 04 kann doch noch gewinnen. Nach 5 sieglosen Partien gab es ein 2:1 bei Holstein Kiel. Führung für die Schalker durch Kenan Karaman in der 16. Minute. Assist Edin Dzeko. Klasse abgelegt von Dzeko. Was für eine Neuverpflichtung der Schalker. Dann wieder Ecke für Königsblau in Orange. Kurucay 2:0. Und von wem kam die Vorarbeit? Die Verlängerung der Ecke? Klar, von Edin Dzeko. Hier. Dann kam Holstein Kiel in der zweiten Halbzeit noch einmal heran, nach diesem Foul von Schallenberg an Terkelsen. Zetz mit dem Elfmeter, 1:2 aus Sicht der Störche. Dabei blieb es dann aber auch, mehr ging nicht für Holstein Kiel. Die stecken im Abstiegskampf, Schalke Tabellenführer.
Karnevalsstimmung gab es beim 0:0 zwischen Düsseldorf und Münster. Nur auf den Rängen, nicht aber auf dem Platz. Wir beginnen mit einem Missverständnis. Münsters Schulz mit dem Rückpass auf den eigenen Torwart. Aber die große Chance verschwendet von Muslia. Schwacher indirekter Freistoß auf den Hintern des eigenen Mannes. Es war ein kampfbetontes Spiel mit wenigen echten Highlights. Wir sind in der 65. Minute. Meierhöfers Schuss und Jeckels Kopfball, da wurde es mal richtig eng für Florian Kastenmeier zwischen den Pfosten. Düsseldorf die beste Mannschaft der letzten 5 Spieltage, aber Münster mit den größeren Chancen bis in die Schlussphase hinein. Jano Terhorst knapp am Ziel vorbei. Münster bleibt weiter ohne Sieg im Fußballjahr 2026, spielt aber immerhin zum 3. Mal in Folge Remis, weil Düsseldorfs Goalgetter Cedric Itten kurz vor dem Ende hier seine beste Gelegenheit liegen lässt. Auch in der Höhe ein verdientes 0:0 zwischen der Fortuna und den Preußen.
Sehr hübsch, auch in der Höhe verdient. Schauen wir gleich mal auf die Tabelle. Das macht nämlich klar, warum wir das Ganze wilde zweite Liga genannt haben. Es ist eigentlich immer in alle Richtungen alles möglich. Schalke ist wieder Tabellenführer nach dem Sieg in Kiel, der zuletzt etwas wackelte in den letzten 20, 30 Minuten. Darmstadt unter Florian Kohfeldt super unterwegs. Elversberg, trotz des Abgangs von Horst Steffen vor der Saison auch. Hannover zuletzt auch wieder stärker. Obendran Paderborn, Hertha BSC mit einem Rückschlag an diesem Wochenende. Kaiserslautern, Nürnberg mit Miro Klose, Bochum. Was für Namen! Und Magdeburg, Dresden, Greuther Fürth. Schalke, Lothar mit Dzeko. Das ist ja wirklich ein Name und er hat in 5 Spielen 5 Scorer und trotzdem hat Schalke zuletzt etwas Schwierigkeiten gehabt. Hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
Ja, das liegt ganz sicher nicht an Dzeko. Nee. Ja, vielleicht die Erwartungen, vielleicht spielt, jetzt geht's ja im Kopf los, das Denken. Wir können was erreichen, was uns vielleicht vor der Saison keiner zugetraut hat, aber es ist eben das, was du gerade gesagt hast, es ist eine verrückte Liga, es war sie aber auch in den letzten Jahren schon und man sieht ja, welche Mannschaften, mit welchen Ambitionen eigentlich an den Start gehen. Wir wollen halt 10 oder 12 aufsteigen, weil es ist auch ihre Geschichte vielleicht verantwortlich sind. Und ist verrückt und deswegen jedes Spiel, da gehst du vielleicht vom Namen her als Favorit rein, aber du siehst Elversberg oben, Darmstadt oben, nächste Gegner, glaube ich, von Fortuna Düsseldorf. Richtig. Also kein einfaches Auswärtsspiel. Und da siehst du eben dann Namen wie Paderborn, ja, sind immer wieder oben dabei und gegen den Abstieg in der zweiten Liga spielen dann diese großen Traditionsvereine, zu denen auch Fortuna Düsseldorf gehört. Aber in den letzten 5 Spielen hat es ja ganz gut funktioniert. Ich glaube, nur ein Spiel verloren, aber zumindest gewonnen. Und nicht nur immer diese in einen Punkt und einen Punkt sammeln, da kommst du von hinten nicht raus. Und in den letzten Wochen sieht es dann schon gut für die Fortuna aus, dass sie ein bisschen Abstand gewonnen haben. Aber es sind 2-3 Punkte und du bist schon wieder auf den Relegationsplatz. Also ausruhen darf man sich in der zweiten Liga schon mal gar nicht.
Ganz eng. Packt es Schalke? Packt es vielleicht mit einem Lauf auch Hertha BSC?
Ich bin ja froh, dass du hier bist, weil dann kann man nicht mal. Ja, ich würde gerne mal dieses Geheimnis zweite Liga entschlüsseln. Ich kann es ja nicht sagen, weil das Ding ist, diese Liga teilt sich immer in zwei Hälften. Es gibt quasi kein Mittelfeld. Ja, es gibt nur ein paar Mannschaften, die gegen den Aufstieg spielen, um den Aufstieg spielen, und ein paar Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Jetzt kann man ja sagen, ja, das sind ja immer dieselben. Nein, Schalke hat letztes Jahr gerade noch den Klassenerhalt geschafft. Genau wie Hertha, die da unten mit dran. Die sind jetzt plötzlich oben mit dabei. Ja, wie kommt denn das innerhalb von einem Jahr?
Dafür rutscht viele sagen aber, Hertha hat eigentlich oder habe den besten Kader.
Ja, das kommt ja auch noch mit dazu, ne, dass sie ganz hoch gewettet worden sind.
Aber sie sind 6 Punkte, 7 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Also Hertha ist ja mit 34 Punkten, wie ich gerade gesehen habe. Die ersten 5 sind ein bisschen weg. Und Hertha braucht einen Lauf und hoffen, dass die da oben mal ein paar Spiele verlieren. Also Hertha, Hannover, das war ja jetzt das am Wochenende dieses Spiel, wo Hannover ganz wichtige 3 Punkte geholt hat. Und Hertha ist zurzeit nicht auf Aufstiegskurs. Das sind andere Mannschaften im Vorteil. Und natürlich, diese verrückte Liga, kann noch vieles passieren. Aber Hertha ist zurzeit jetzt nicht unbedingt einer der beiden Aufstiegskandidaten. Ne?
Ja, wir sehen nochmal Dzeko, Schalke. Ist das ein guter Move?
Also ich muss ja sagen, Dzeko ist natürlich sehr, sehr dankbar für uns. Ist ein toller Name, man kann mit ihm tolle Schlagzeilen machen bei Bild.
Auch ein guter Typ.
Er ist ein guter Typ und er garantiert ja auch Tore. Man sieht es ja an der Assist. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt und ich glaube, das hängt natürlich schon ein bisschen jetzt auch mit den Ergebnissen zusammen. Also für den Spielstil, den Schalke gespielt hat mit dem Trainer, der sie da hingebracht hat, wo sie hin sind, meines Erachtens passt Dzeko da überhaupt nicht hin. Und deshalb war ich schon ein bisschen erstaunt über diesen Transfer. Vielleicht ist ein Umdenken passiert, dass man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt da vorne drin, wir müssen jetzt dann auch anders spielen oder müssen uns vorne festsetzen. Aber Sven, korrigier mich, also zu der Spielkultur, die Schalke eigentlich jetzt so stark gemacht hat, passt ein Dzeko eigentlich nicht?
Ja, nicht ganz d'accord, weil wo er natürlich unheimlich stark ist, auch erste Bälle festzumachen und zu helfen, der Mannschaft nachzurücken. Und das ist ja nun mal ein wesentliches Element, was Schalke gespielt hat in der Hinrunde. Ich glaube auch, dass die Probleme so ein bisschen schon zum Ende der Hinrunde losgegangen sind, nicht so in die Punkte zu kommen wie vorher. Das letzte Spiel in Braunschweig wurde ja zum Beispiel verloren. Und jetzt war es ein ganz, ganz wichtiger Turnaround-Punkt für Schalke, jetzt eben auswärts ein Spiel gegen Holstein Kiel zu gewinnen und sich wieder an der Tabellenspitze festzusetzen. Also ja und nein. Natürlich ist ein Dzeko in der Mannschaft, die brutalen Fußball spielt, die permanent in die Box kommt, die permanent ihn in Abschlusspositionen bringt, für ihn noch besser. Aber umso cooler ist es ja eigentlich, dass er sagt, ich entscheide mich, wir haben das Thema ja schon mal gegen Geld und möchte nochmal am Ende so ein Traditionsclub, oder wissen wir ja gar nicht, ob es das Ende ist, aber jetzt zumindest als Zwischenschritt nochmal so ein Traditionsclub spielen. Das ist schon irre und das ist auch echt cool für unsere Liga.
Wie ist das denn für die Fortuna? Ist es noch möglich, wenn man dann irgendwann mal das Ziel Klassenerhalt erreicht haben sollte, nach oben zu schielen? Oder ist das für diese Saison zu den Akten zu legen?
Völlig zu den Akten zu legen. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch fast für Hertha und für Kaiserslautern, die ja auch diese Ambitionen haben und auch nochmal Kaiserslautern vor allem richtig investiert hat jetzt mit, das sind die zwei Mannschaften im Mittelfeld auf Position 6 und 7 mit 34 Punkten, irgendwie 6 nach oben und 5 zu Platz 8. So, das heißt, da ist schon schwierig rauszukommen, weil halt auch so viele darüber stehen, die weiter punkten werden zwangsläufig. Und dann kommt das absolut Krasseste, das ist halt ab Platz 9 des Abstiegskampf.
Was hat Sie an Fortuna gereizt?
Der Club selber und meine Geschichte mit dem Club. Also es war der erste Club, der mich verpflichtet hat als Analyst und Gegenanalyst in meiner Selbstständigkeit. War ich noch ein junger Kerl, unter 30.
Wer hat Sie damals geholt?
Ich habe mit Uwe Klein vor allem dort, der sehr, sehr lange Co-Trainer war, von der Oberliga bis in die erste Bundesliga. Das war derjenige, der mich dazugeholt hat. Habe dann fast 3 Jahre mit der Fortuna parallel gearbeitet. Und deswegen gibt es eine Geschichte mit der Fortuna. Aber auch, wenn man sich die Fortuna anguckt, mit der Kultur, die sie hat, mit ein bisschen Toten Hosen, Punkrock, Flinger, Arbeit, sind schon viele Attribute drin, die irgendwie zu mir passen und an denen ich totalen Spaß habe. Und glaube halt auch wirklich an diesen Club, dass man dort etwas entwickeln kann, was aber Zeit braucht. Und deswegen ganz wichtig, unabhängig davon, wie diese Saison geht, das ist nicht automatisch dann klar, dass man nächstes Jahr aufsteigen kann. Das hängt sehr davon ab, wie diese Saison ausgeht, was man für ein TV-Geld hat. Und das ist eine ganz langfristige Geschichte an Entwicklung. Und da habe ich aber echt Bock drauf.
Klaus Allofs, Ihr Vorgänger, hat vor der Saison relativ deutlich gesagt, Fortuna wolle hoch. ist das der Fortuna in gewisser Form auf die Füße gefallen?
Ja, das muss man so sagen. Also wir waren ein Club, der das so ein bisschen, was ja auch zwangsläufig oder fast natürlich war, in der Evolution so der letzten Saisons, Relegation knapp verpasst, wieder oberes Drittel, zu sagen, ich setze jetzt auf viele Transfers und versuche und möchte aufsteigen. Das hat Druck gemacht, ja. Das hat Druck gemacht in der Phase, wo das eben nicht zusammengepasst hat, wo Spiele verloren worden sind, wo man immer weiter in der Tabelle abgerutscht ist. Dann gab es ein offenes Vertragsverhältnis von Klaus, den ich unheimlich schätze, auch für seine Arbeit bei Fortuna Düsseldorf, bei Werder Bremen, unter anderem natürlich in der ganz erfolgreichen Zeit mit Thomas Schaaf. Und dann wissen wir aber auch, wie das Geschäft ist. Dann fängt das auf einmal an zu explodieren auf allen möglichen Themen. Dann hat Klaus ja selber entschieden, nicht seinen Vertrag zu verlängern. Dann wurde der Schritt gemacht und ja, das ist auf die Füße gefallen, wenn man 16. ist nach der Hinrunde und Aufstiegsziele hatte, ist das auf die Füße gefallen.
Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer gut, wenn man große und ambitionierte Ziele ausgibt.
Ja, vor allem die 2 Jahre vorher waren ja sehr erfolgreich oder nicht ganz erfolgreich, aber schon da, wo es nach Aufstieg riecht. Und dann kann man nicht im nächsten Jahr sagen, wir sind mit einem gesicherten Mittelfeldplatz zufrieden. Also die Ambition muss ja so ein Traditionsklub wie Fortuna Düsseldorf haben, mit dem Stadion, mit den Fans, mit der Unterstützung. Also es hat mich auch gewundert, dass es auf einmal in die andere Richtung geht, weil ich habe auch gedacht, dass die Fortuna wesentlich weiter oben steht. Und jetzt gibt es nur eins, überleben. Ja, stabilisieren, überleben und dann im nächsten Jahr angreifen. Angreifen heißt aber nicht nach dieser Saison gleich ganz hoch denken, sondern das wird sich auch ergeben, wie es in diesem Jahr auch in der zweiten Liga bei den einen oder anderen Vereinen läuft. Du hast das vorher gesagt, Elversberg, der Trainer geht, der Erfolgstrainer geht, kommt ein neuer, der Erfolg ist da. Ja, Paderborn, Darmstadt, das sind ja Mannschaften, wo du vielleicht nicht vom Namen her oder vom Budget so weit oben erwartet hättest. Da eben eher Hertha, eher Hannover. Hannover ist noch dabei, aber es gibt da andere Clubs und das ist eben nicht der Fall. Also die zweite Liga, ja. Verrückt.
Man hat es beim HSV erlebt in den letzten 7 Jahren. Was glaubst du von außen betrachtet? Wie wirkt so eine verlorene Relegation, die ja gefühlt fast gewonnen war, nach?
Klar, man muss da wieder neu aufbauen. Das ist in den Köpfen drin und das ist ja wieder das Interessante. Ich bemühe jetzt noch einmal den Begriff Diamantenauge. Ich glaube, wir dürfen es, wir Bild haben es ja geprägt. Aber zum Beispiel.
Ihr habt es geprägt?
Ja, ich denke schon.
Okay.
In der Winterpause zum Beispiel kommt jetzt ein neuer Mann, schaut sich das an, den Kader, und dann holst du einen Sechser. Also eigentlich, das war jetzt eigentlich nicht die Position, wo man gesagt hat, Düsseldorf braucht einen Sechser. Und dann holt er eben so einen Tanaka und du siehst, das Spiel verändert sich. Und das hat man jetzt auch in den letzten Spielen gesehen. Also wirklich, die Punkteausbeute ist ja wirklich sehr, sehr gut. Aber da sind wir wieder dabei. Ein Spieler, der eigentlich in Europa relativ unbekannt ist. Ich glaube, er war in der Top 11 in Japan, da war er drin. Aber du hast es vorher auch gesagt, du hast Endo geholt, Kagawa, Ito. Das sind halt dann diese kleinen Stellschrauben, wo man sagt, so ein Spieler, und wir wissen ja inzwischen im modernen Fußball, ist es diese Position, die wirklich da ganz, ganz viel ausmachen kann, kann da viel verändern. Und seitdem geht es auch aufwärts. Und ich sage, das war ein sehr, sehr interessanter Move.
Warst du, Kai, etwas erstaunt, dass Vermislintat am nicht unumstrittenen Trainer Markus Anfang festgehalten hat?
Ja, das war ich tatsächlich, weil das ist ja immer so für euch die beste Chance, mal Schärfe zu generieren, ein Profil zu zeigen, ja, und dann Härte, und das ist meine Ausrichtung, das ist mein Trainer. Ich konnte nicht beurteilen, wie sehr du mit ihm übereinstimmst, was die fußballerische Ausrichtung angeht, aber da habe ich schon gedacht, ja, die Argumente waren tabellarisch da und ergebnistechnisch auch, da habe ich mich tatsächlich gewundert.
Und warum haben Sie so entschieden? Also es gab ja wirklich, man hatte so den Eindruck, das steuert auf eine Trennung zu. Also ohne Insiderkenntnisse, aber so wie es im Fußball häufiger mal so läuft, habe ich das so interpretiert, dass es wird sehr, sehr eng für ihn. Sie haben anders entschieden. Warum?
Aufgrund der Analyse und des Trends, den wir vor allem kurzfristig hatten in den Spielen, hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber wir haben gegen Schalke auch in Unterzahl ein sehr gutes Spiel gemacht, haben es nicht gewonnen, haben sogar verloren. In Elversberg ein Spiel gemacht, was wir in allen Daten aber sowas von gewonnen haben. Es ist so, wenn du ihn vorne nicht machst, bekommst du zum Schluss hinten einen rein. Und dann haben wir das absolute Druckspiel gegen Greuther Fürth gewonnen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben zweimal wirklich mehrere Stunden, einmal fast 8 Stunden, alles besprochen. Was war eigentlich vorher? Was musste er mit aufräumen? Was ist schiefgelaufen? Und da waren so viele Punkte, an denen er schon arbeitete und wo eine positive Tendenz zu erkennen war, dass ich es total wichtig fand, das System nicht weiter zu disruptieren, sondern zu sagen, ey, wir müssen jetzt mal bauen. Wir müssen erst mal formieren, das hat er getan. Wir haben eine Systematik eingeführt, wir spielen mehr Dreierkette. Das Personal hat sich mehr und mehr gefunden, die Athletik wurde wieder etwas besser. Die Verletzten kamen zurück. Also viele, viele der Punkte, das Spiel hat sich in ein besseres System und bessere Struktur ergeben.
Haben Sie ihm da was nahegelegt?
Also natürlich ist es ein Dialog und natürlich hat er auch ein Interesse daran, meine Außensicht darauf zu sehen. Man bereitet sich ja auch auf die Gespräche mit dem Aufsichtsrat vor, bei mir immer mit einer sehr, sehr detaillierten Analyse. Mhm. Und die habe ich mit ihm geteilt. Und gerade in diesen Gesprächen konnte man halt einen Weg sehen, wie wir da rauskommen und welche Profile wir besprochen haben, um halt die Mannschaft zu stärken und woran wir arbeiten wollten. Und man darf auch sagen, es hat zwar nicht alles zusammengepasst von Tag 1, aber es waren auch Dinge gut, schon vorhanden. Also Sadie Itten zum Beispiel, um einen zu nennen, ist ein absoluter Top-Stürmer für uns in der zweiten Liga.
9 Tore, ne?
9 Tore mittlerweile, trotz ein paar Verletzungen und trotz dessen, dass wir nicht sehr, sehr viele herausspielen, okay? Und deswegen war es, glaube ich, ja, Gott sei Dank haben wir so entschieden, weil wir haben jetzt in 6 Spielen, wo wir dann eben, seitdem wir zusammenarbeiten, 11 Punkte geholt. In der Rückrunde haben wir 8 geholt in 5 Spielen. Das ist für jemanden, der 17. war zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, echt guter Schnitt.
Einmal kurz dazwischen, die lokale Presse moniert aber schon, dass ihre Ansprüche sozusagen nicht hoch genug seien, weil sie gesagt haben, wir entwickeln uns weiter und dann hält man dagegen ein doch eher trostlos wirkendes Unentschieden gegen Preußen Münster.
Ja, aber es ist ja nicht immer entweder oder, sondern es darf auch sowohl als auch sein und es ist nicht schwarz und weiß, sondern auch grau. Also ich habe nicht nur über diese Spielleistung Preußen Münster gesprochen, die vielleicht im Vergleich zum Hinspiel, da hatten Münster 72% Ballbesitz und hat uns eigentlich hergespielt. Wir haben es gewonnen, okay. Und jetzt haben wir ein relativ ausgeglichenes Spiel unentschieden gespielt. Also es ist so, dass der Trend stimmt, aber wir haben noch ganz, ganz viel zu tun. Ich wollte mitnichten das Spiel schönreden, sondern klarstellen, dass wir eine gute Entwicklung genommen haben, seitdem wir Dinge anpacken. Aber der Weg ist noch lange nicht vorbei. Wir wissen, dass es nur 2 Punkte sind zum Relegationsplatz. Es ist ganz, ganz viel zu tun.
Felix, was trauen denn die Fans im Netz Fortuna Düsseldorf zu? Kann man die Klasse halten?
Da sind die Fans optimistisch. Ich sag's nochmal ganz kurz, seit Sven Mislintat eben in Düsseldorf angekommen ist, 5 von 6 Spielen gepunktet. Aktuell auf Rang 12, haben wir gerade gehört, 2 Zähler sind aktuell in der Vorsprung auf Platz 16. Deswegen sind die Fans eben auch optimistisch. 69% sagen ja, die Fortuna schafft den Klassenerhalt. Und dann gehen wir von eher ein bisschen weiter unten, weit nach oben in die Tabelle. Auch das klang gerade schon an. Schalke 43 Punkte, Darmstadt 42, Elversberg, Hannover 41, Paderborn 40. Und deswegen die bisschen offenere Frage, auch an unsere User, wer steigt denn auf? Und da sind 68% tatsächlich sehr optimistisch, dass es Schalke ist. Vielleicht auch der ein oder andere Schalke-Fan dabei. Klar, Darmstadt 13%, Elversberg 8% und die anderen Teams kriegen dann immerhin noch 11%. Schauen wir uns natürlich ganz genau an.
Gut. Lothar, Schalke, gehst du mit?
Nee, in der verrückten Liga nicht. Oh. Ja, es sind 5 Mannschaften, 1-2 Punkte auseinander. Wir müssen hier Hannover. Hannover macht einen sehr stabilen Eindruck. Ja, von den anderen reden wir nicht mehr, aber das ist, ja, 3 sind glücklich oder 2 sind sehr glücklich. Einer wird glücklich sein, weil er die Relegation hat und 2 werden enttäuscht rausgehen. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie ein Vermögen auf irgendeine Mannschaft setzen, weil da kann viel passieren.
Schafft Fortuna den Klassenerhalt?
Klares Ja.
Da würde ich eher drauf setzen, ja.
Ja, okay. So, und jetzt winke ich mal so langsam hinten in die Kulisse, denn es erscheint Michael Leopold. Eine Spielklasse höher. Wir haben eben lange über die zweite Liga
gesprochen. Das muss unser Anspruch sein.
Ja, genau, das muss der Anspruch sein. Was hast du mitgebracht?
Ihr habt, glaube ich, über das Ergebnis noch nicht gesprochen.
Nein.
Insofern würde ich es gern spannend machen und würde nur so viel in die Runde werfen wollen. Es sind Dinge passiert, mit denen man vielleicht nicht unbedingt hätte rechnen können. Spiel läuft aber noch.
Oha. VAR oder so rein sportlich?
Rein sportlich.
Okay.
Also, das ist schon mal eine gute Nachricht.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Dann empfehlen wir das auf alle Fälle. Dann sage ich ganz herzliches Dankeschön.
Danke sehr.
Und bekomme gerade den Hinweis, dass ich noch eine Frage stellen darf. Wie sind die Ziele für die kommenden Wochen? Schritt für Schritt weiter den Weg gehen Richtung Klassenerhalt?
Ja, nichts anderes ergibt Sinn. Es ist nur Momentum Liga und Momentum Spiele. Also man hat das Gefühl, mit jeder Situation kann sich ein Spiel und eine Richtung ändern. Ist aber auch das Schöne und auch vielleicht deswegen bleibt es ein Mysterium. Auf deine Frage zurückkommen, wie erklärt man diese Liga eigentlich?
Ist die zweite Liga aufreibender, nervenaufreibender als die erste?
Nein, es macht immer Spaß.
Okay, dann ist jetzt alles soweit gefragt und beantwortet. Und alles Weitere kommt dann bei Sky 90, jedenfalls am kommenden Sonntag. Aber gleich kommen die XXL-Highlights. Und Leo hat ja viel versprochen. Deswegen bleiben Sie unbedingt dran. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.